Es ist 16 Uhr und wir starten pünktlich unseren netzökonomischen Käsekuchendiskurs. Thema heute vom Blogger zum Solopreneur: Geschäftsmodelle für die Blogosphäre. Mitdiskutieren über Twitter, Hashtag Neo16 benutzen oder dann einfach auch die Google Plus-Seite und die Q&A-Funktion einsetzen. Die findet man auf dem YouTube-Player rechts oben. Dann erscheinen eure Bemerkungen, eure Fragen, eure Kritiken direkt hier bei uns im Hangout. Ja, wir machen es mal so. Wir sind jetzt eine riesige Runde. Wir haben ein paar Zuschaltungen und wir haben einen riesen Kreis, dass wir es einfach so machen wie beim Barcamp, dass jeder sich kurz vorstellt mit drei Hashtags und der Gastgeber, in dem Fall Jan und Uwe, eine kurze Einführung zum Thema machen und dann legen wir direkt los, okay? Ja, ich bin ja, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn und meine drei Hashtags sind Netzökonomie, Machteliten, Hacking und nicht alles ist Disruption.
Ich bin Daniela und Teil von Jupiter und seit neuestem auch Teil von Uwe und Jan. Und meine drei Hashtags sind Blogger-Relation, Vertrauen und Transparenz.
Prima. Ja, mein Name ist Uwe Frese und ich gehöre zum Jupiter-Team und meine drei Hashtags sind Content Marketing, Startup und New Economy.
Ja. Ja, Jürgen Scheutner, Blogger und Solopreneur. Meine Hashtags sind hartes Geschäft, Medienwelt im Wandel und Käsekuchen.
Und Maler.
Maler.
Maler. Christoph Verdi, ich bin freier Journalist und zusammen mit der Kollegin Bettina Dornberg als Identitätsstifter im Beratungsbereich unterwegs. Und meine Hashtags sind Marketing, Markenführung und Identität.
Andrea Scharf, Aveo-Institut. Ich bin Start-up, unwissend und ich liebe Käsekuchen.
Das waren drei Hashtags.
Andreas Severin von der
Das ist ein
Kommunikationsberatung.
Richtmikrofon.
Cross Relations.
Brauchst gar nicht
Du
hören.
brauchst, ich bin auch immer sicher. Ich bin auch von den Käsekuchen. Nee, also von der Kommunikationsberatung Cross Relations Brandworks. Und ja, meine drei Hashtags sind Content Marketing, Vertrauen und Unternehmenskommunikation.
Super.
Ja, mein Name ist Jan Steinbach. Ich bin einer der Mitbegründer von Jupiter und ja, den Käsekuchen hat meine Tochter gebacken. Und ja, die drei Hashtags sind
Tochter.
Ella.
Du bist die Beste.
Also, ja, genau. Also Jupiter Mitbegründer, Content Marketing und Medienvielfalt.
Tanja von Fachcontent, Xing, Jupiter, angedockt. Die drei Hashtags sind faire Partnerschaften, gute Inhalte und spannende Stories.
Cool, dann gehen wir nach außen zu unseren Außenreportern sozusagen und wir fangen mit der Sabine an, ne? Ladies first.
Okay. Ich bin Sabine, Journalistin. Neben mir sitzt noch Patrick, Mitarbeiter von mir. Meine drei Hashtags sind die Chefin, die Ratgeber und Chefsache.
Krishan.
Ja, Christian Müller, Sozial-PR-Net. Meine drei Hashtags: digitale Kommunikation, soziale Arbeit und Mobile Video.
Aber.
Ja, hi Babak, Content, Blog über Content-Strategie. Meine Hashtags heute sind Content-Strategie, Solopreneur und ich freue mich auf den Aschermittwoch.
Es ist doch erst
Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch, was hier ist.
Ist er auch schon abgeschaltet? Ja, dann wollen wir doch eigentlich gleich in medias res gehen. So ein bisschen der Auslöser der Runde ist natürlich klar, die Gründung von Jupiter als Start-up-Unternehmen. Ihr habt euch ja schon vorgestellt auf der Nexecon Open in Bonn. Dann das E-Book von Benjamin O'Daniel, der versuchte wohl oder der versucht noch irgendwie dazu zu kommen. Bei ihm war es zeitlich nicht ganz klar. Der, sag mal, ein sehr, sehr interessantes E-Book rausgebracht hat, wo er, sag mal, Vermarktungsmodelle mal am lebenden Beispiel vorstellt. Also er hat Solopreneure interviewt, wie die quasi dazu gekommen sind, beispielsweise über ihre Blogs, Podcasting-Geschichten, Videos, ihre Expertise besser zu vermarkten, ihre Dienste und Produkte, eben auch mit den Vorteilen, die man dann hat als Einzelkämpfer, skalieren zu können über die digitalen Services beispielsweise, dass man weniger Overhead-Kosten hat, dass man sich eigentlich ziemlich sehr gut vermarkten kann. Auf der einen Seite sehen wir da, sagen wir mal, sehr, sehr viel. Ich habe ja heute dazu eine Rezension geschrieben, ja, wir haben zwar keinen Mark Zuckerberg, aber wir haben viele Solopreneure, ja, die ein bisschen unterschätzt werden in der öffentlichen Wahrnehmung. Dann gibt es allerdings das Problem, dass man, sagen wir mal, in der Breite der Blogosphäre wenig Möglichkeiten hat, sich wirklich entweder vermarkten zu lassen oder entsprechende Plattformen zu finden. Und deswegen habt ihr ja auch, sag mal, Jupiter gegründet, aber vielleicht der Gastgeber, der vor allem den Käsekuchen gebacken hat, eigentlich deine Tochter, müsste jetzt die Einführung machen, aber ich mache eine Ausnahme. Jan, mach du die Einführung.
Okay, ich mache das dann für die Ella. Ja. Also, ja, gut, Einführung thematisch. Letztendlich ist der Auslöser für unsere Gründung gewesen, dass wir darüber nachgedacht haben, wie eigentlich dieser Markt funktioniert, dieser Content-Markt. Wir haben in unserem Vorleben Content Marketing als Agentur gemacht, machen wir auch weiterhin, und haben aber eigentlich festgestellt, dass dieser Markt für Content eigentlich ein dysfunktionaler Markt ist. Also so richtig gibt es keinen strukturierten Markt für dieses ganze Thema. Und ich will das einfach mal damit erklären, kurz, dass wir eigentlich feststellen, dass die Leute, die den Content machen, oft gar nicht davon leben können. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist ja so eine Wahrnehmung, die man hat. Das sollte zumindest aus unserer Sicht nicht so sein. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Unternehmen händeringend nach Leuten suchen, die für sie Content erstellen, für Content-Marketing. Weil die klassischen Agenturen, die können das nämlich nicht, weil die immer in Werbung denken. Und die haben also diese Ressourcen auch gar nicht. Die Teams in den Unternehmen, Marketingabteilungen sind dafür nicht aufgestellt. Das geht weiter bei den Unternehmen, die auch nicht wissen, wie sie an diese Blogger und Journalisten rankommen. Stichwort Journalisten, die werden in Reihen von den Verlagen gekündigt und sind teilweise dann auch überfordert mit dieser Aufgabe, die sie auf einmal haben als Entrepreneur. Und bis hin auch zum Enduser, der vielleicht viel mehr Interesse hätte, Blogs zu lesen und so weiter, wenn er sie denn kennen würde, weil es ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig, und immer von Blog zu Blog zu springen. Das ist einfach ein Markt, der ist nicht strukturiert. Es fehlt an Transparenz und an Effizienz und wahrscheinlich auch ein bisschen an Kompetenz an der einen oder anderen Stelle, wie Content funktioniert und wie man damit vor allem auch Geld verdienen kann. Das war so ein bisschen das Szenario, mit dem wir angefangen haben, weil wir gesagt haben, dass dieser Markt, der braucht eigentlich eine Plattform, und das ist dann auch schon die Idee von Jupiter.
Okay. Dazu erzähle ich vielleicht genau. Genau, da gehen wir noch genauer drauf ein, aber vielleicht analysieren wir vielleicht nochmal den Status quo des Marktes, also der Blogosphäre. Da würde ich vielleicht direkt bei den Christian fragen. Du hast ja, sag mal, auch einen ganz guten Überblick. Nach meinem Dafürhalten gibt es, sag mal, in der Breite, sag mal, wenig Möglichkeiten, sich vermarkten zu können. Es gibt, sag mal, sicherlich Dienste wie Flutter und andere Geschichten, die man da einsetzen kann, wo man so ein bisschen Taschengeld verdient. Aber wenn man es vergleicht mit der YouTube-Szene, ist in der Blogosphäre eigentlich wenig da mit Plattformen oder auch Agenturen, wo man vielleicht auch das Vermarktungsgeschäft abgenommen bekommt. Also ich selber als Blogger habe eigentlich keine große Lust, so für die vertrieblichen Aktivitäten zu sorgen. Wie siehst du das, Christian? Mach mal so einen Überblick.
Also würde ich bis zum gewissen Grad unterschreiben. Es gibt, glaube ich, schon Möglichkeiten. Also ich kenne im Bereich Native Advertising, aber auch im Bereich der großen Vermarkter tatsächlich noch einige. Es gibt Probleme. Die richten sich halt nur an die ganz großen Blogger mit großen Reichweiten. Das heißt, wir reden hier ab 2,5 oder mehr 1000 Besucher pro Tag oder Uniques, also nicht Seitenaufrufe, sondern wirklich Besucher. Alles, was unter dieser Tausendergrenze liegt, ist für die komplett irrelevant in der Regel. Es gibt Ausnahmen für Nischen, aber die Mehrheit ist da irrelevant. Ich arbeite hin und wieder auch mit Agenturen und erlebe es da auch, wenn man Briefings von Kunden bekommt, vierstellige Leserzahlen pro Tag sind einfach gesetzt. Alles drunter ist irrelevant und wird gar nicht mehr darüber nachgedacht. Flutter und Co. funktioniert aus meiner Sicht in Deutschland für eine Handvoll Menschen und es sind primär Podcaster. Für Blogger kenne ich kein funktionierendes Beispiel, das signifikante Einnahmen generiert. Und wenn, dann über die Schiene Podcast oder andere Medien, aber nicht übers Blog. Ähnliches gilt leider Gottes auch für andere, wie heißt es von Richard Gutjahr, mir fehlt gerade der Name, Hilf mir gut. Danke, genau, Later Pay finde ich ein super Konzept. Habe ich aber außer für Richard auch nicht funktionieren sehen, so richtig. Auch
hier hat sich nicht durchgesetzt, ne?
Ja, auch hier geht es um die Masse, Nummer eins. Hm. Nummer zwei fehlt mir auch die Verbreitung. Ich würde es da immer mal gerne ausprobieren, aber auch ich habe da einfach die Hürde, dass es sich mir auch noch nicht so hundertprozentig erschließt. Das ist aber ein anderes Thema nochmal. Mhm. Also es fehlt ein bisschen Vermarktungsmöglichkeiten. Es gibt immer wieder auch Agenturen, die mit Sponsored-Artikeln und sonstigen Anfragen rumgehen. Ich kriege das auch wahrscheinlich alle Blocken hier eine Runde auf zu Genüge. Da ist viel, viel Schrott dabei, gefühlt über 90%. Es gibt ein paar wenige gute Anfragen, die sind nicht schlecht. Aber selbst die kommen dann meist mit, naja, es gibt eine Reichweite für Sie, oder Sie können ein Testgerät behalten, also Miete zahlt man davon halt auch nicht, zumindest meiner Erfahrung nach. Aus meiner Sicht krankt es ein bisschen dran, vielleicht im Vorgriff, dass Blogs in Deutschland anders als YouTube und Co. einfach nicht ernst genommen werden in der Breite. Und ganz ehrlich, ich bin begeisterter Blogger, ich schreibe auch wirklich vielen Blogs, aber wenn ich mit meinen normalen Freunden außer dieser schönen Online-Blase rede. Zwar lesen die Blogs, aber die wissen oft nicht, dass es Blogs sind. Die lesen halt, ne, ein Magazin oder eine Webseite oder whatever. Und die meisten, die großen Blogs, die ich so kenne, Mobile Geeks und Karrierebibel und noch, keine Ahnung, Curved und wie sie alle heißen, da schauen mich oft Fragezeichen an. Den Namen nenne. Das heißt, in unserer Blase ist das schön. Und man findet es total toll, die 1000 Aufrufe. Aber wenn man ganz ehrlich ist, selbst bei 100 oder 200.000 Unique-Besuchern am Tag, was echt wenig deutsche Blogs vorweisen können, ist das süß im Vergleich zum Spiegel Online und dem Medienmagazin. Also da haben wir ein Problem, würde ich mir zustimmen.
Ja, das haben wir schon einen super Einstieg in die Runde gefragt. Seht ihr auch allgemein die Situation so, dass, sagen wir, die Blogger sich eher schwer tun, sich vermarkten zu können? Auf der einen Seite kriegt man natürlich diese komischen Angebote per E-Mail von irgendwelchen teilweise auch internationalen Agenturen, dass man dann irgendwelche Artikel bringen soll oder Links bezahlt bekommt und wo dann auch noch, weiß ich nicht, irgendwie so automatisierte Schreiben da einen zugeschickt, also kriege ich jede Woche. Ja. Aber dass man, sagen wir, dass man eine Möglichkeit bekommt, wie Christian sagt, vielleicht auch in einer Nische oder mit einer geringeren Reichweite sich vermarkten zu können, eher schwierig, oder?
Total. Also ich blogge ja selber auf Blogger ABC und das ist ein Blog, der sich an Newbies richtet, im Sinne entweder Freelancer, Selbstständige, private Blogger oder Mitarbeiter in Unternehmen, die jetzt mit dem Bloggen anfangen, aber eigentlich gar nicht genau wissen, worauf muss ich achten, wie starte ich. Und ich bekomme relativ viele Anfragen, auch von Agenturen, die sagen, wir würden gerne für einen Linktausch bei dir einen Artikel platzieren. Und dann sage ich, nee, mache ich nicht, weil A, ist das für mich Spam und zweitens sind da nie Themen bei, die für meine Leser interessant sind. Also dieses Denken im Sinne von wirklich interessanten Content, also mal Sichtweisen aufzeigen, Handlungsempfehlungen geben für bestimmte Bereiche, die andere Leute weiterbringen. Für mich ist das Internet, ich lerne von anderen. Praktisch Medizinstudium. Das, was die Leute heute im Medizinstudium lernen, hat jahrhundertelang gedauert, bis wir das Wissen haben, was wir heute haben. Das fing an, dass man heimlich Leichen seziert hat und heute sind wir dabei und haben eine moderne Technik. Aber das war auch nur, weil das Wissen immer stetig weitergegeben wurde und weiterentwickelt wurde und geforscht wurde. Genauso sehe ich das Internet und so genauso sind für mich auch Blogs. Foodblogs, Interieurblogs, Nischenblogs oder ich zähle mich zu den Kommunikationsbloggern. Ich versuche, mein Wissen weiterzugeben und wenn ich was nicht weiß, versuche ich es rauszufinden und anderen Leuten wieder zugänglich zu machen. Einfach nur platten Content da reinzubringen, bringt keinen was weiter, weder die Agenturen noch die Kunden, die ihre Produkte gern platzieren möchten. Und eine Vermarktungsform fängt da schon an, meines Erachtens, dass A-Blogger nicht ernst genommen werden. Das Internet wird immer noch als relativ kostenfrei gesehen. Und dann, dass Blogger oft nicht wissen, was bin ich eigentlich wert? Wie oft kommen die Fragen in verschiedenen Facebook-Gruppen, was kann ich eigentlich dafür nehmen? Und wenn du dann losgehst als Blogger und sagst, liebe Agentur, das könnt ihr gerne machen. Das kostet dann aber beispielsweise 400 Euro. Ja, ja. Dann die schönste Nachricht, die ich je bekommen habe, war, entschuldige, aber für einen Gastbeitrag sind wir nicht bereit zu zahlen, wenn wir mehrere Stunden Arbeit in Content für deine Seite investieren.
Oder schick mir mal deine Mediadaten.
Ja, ja. Also du hast da einfach zwei Dinge. Zum einen wird das Netz noch größtenteils als kostenlos empfunden, gerade so im Bereich Blogger. Und dann ist es so, dass du als Blogger nicht weißt, was kannst du nehmen. Und dann sind Agenturen oder Auftraggeber nicht bereit, den Preis zu zahlen, während sie aber bereit wären, mehrere tausend Euro für eine ganzseitige Anzeige in einer Zeitschrift zu packen oder in eine Zeitung, die einfach nach einmal gelesen im Müll verschwindet. Also da ist einfach eine mega Diskrepanz.
Wie sehen das die anderen Experten? Sind wir weit davon entfernt, in Deutschland, sagen wir, auf so ein Niveau zu kommen, beispielsweise wie TechCrunch, dass man wirklich auch in der breiten Szene ernst genommen wird? Also Mobile Geeks ist jetzt gefallen. Gut, der Sascha hat noch den Vorteil, dass er in Taipei sitzt. Aber es gibt ja wenig Beispiele in Deutschland, wo man sagen kann, hey, das ist so ein deutsches TechCrunch. Wie seht ihr das?
Also für das Marketing, wenn man aus der Marketing-Sicht mal spricht, ist diese ganze Blogosphäre ja irgendwie so ein Dschungel oder so ein schwarzes Loch, je nachdem, welches Bild man dann nimmt. Weil es hat ja keine Strukturen. Also ja. Es gibt, man weiß nicht, man kennt vielleicht in dem Themenbereich, wo man selbst interessiert ist, entweder beruflich oder privat, da kennt man so die Blogs, wo man gerne mal guckt und wo man sich auch mal inspirieren lässt und Infos holt. Aber man weiß ja schon in der nächsten Branche nicht mehr, was passiert. So, und die Marketer sind gewohnt und auch darauf immer mehr gedrillt, eben auf Kennzahlen, auf ROI, dass sich das auch alles schön rechnet, dass das sich alles schön rechtfertigen lässt. Und die kommen natürlich mit ihren Rezepten und ihren Gedanken, die sie einsetzen in der Bearbeitung der professionellen Medien.
Aus der alten Welt, ja.
Die kommen aus der alten oder sich wandelnden Welt, ja. Und stehen bei der einen schon vor großen Herausforderungen und verstehen, von außen her abgesehen, es gibt immer welche, die das auch schon verstehen, was da passiert, gucken dann drauf und kommen mit den Rezepten und mit den Handlungsweisen, die sie so kennen. Dann wollen sie Mediadaten haben, klaro. Dann möchten sie auch für Content überhaupt nicht bezahlen, weil den stellen sie ja zur Verfügung und verstehen aber das Geschäft auf der anderen Seite überhaupt nicht, was da passiert. Und ich glaube, da ist viel Diskussion und viel Austausch nötig, um überhaupt mal einen Blick zu erlauben, so ein Fenster aufzumachen, dass die Marketingmenschen auf diese Blogosphäre gucken und verstehen, was ist da an Bindung zwischen den Leuten, die sich für Blogs interessieren, weil das ist ja das große Fund. Also wer auf den Blog geht, der interessiert sich wirklich für dieses Thema. Ja, der liest ja nicht so wie so eine Tageszeitung, wo ich mal rüber screene. Das mache ich ja normalerweise nicht, wenn ich auf den Blog gehe.
Und dann wundern sich die Vermarktungsagenturen, dass sie auch regelmäßig von den Bloggern öffentlich eins in die Fresse kriegen, weil ihre Angebote halt unseriös sind.
Ja, und das ist ja dann das Nächste, diese Öffentlichkeit, die immer sofort entsteht, weil wird das andere auch mal transparent gemacht und ins Netz gestellt, das ist alles eine Umgangsform und das ist alles völlig neu.
Ja. Und manche schreien aber auch wirklich danach.
Aber es ist, man muss das einfach sehen, die kommen natürlich aus einer Arbeitsweise mit großen Budgets, mit mehr oder weniger standardisierten Verfahren, Agentur- und Wertschöpfungsketten im Marketing. Und die sind alle für diese Blogosphäre völlig ungeeignet. Und was da an Chancen da ist und was da an Bindung möglich ist, da geht ja um Intensität eigentlich beim Bloggen und nicht so sehr um Mörderreichweite, das muss erstmal noch gelernt werden. Und da ist viel Kommunikation und gegenseitig erzählen und nicht alles sofort so böse nehmen und mal gucken, wie denkt denn der andere und wie tickt denn der nächste, da muss viel sortiert werden.
Siehst du das auch so aus der professionellen Sicht?
Ja, also ich sehe das absolut genauso. Der Kollege kommt stärker aus der Marketingrichtung und ich mehr aus der Content- oder Kommunikationsberatungsseite. Ich glaube, man kann sagen, so was wir da erleben, ist so Digital Native meets Old Indigenous People. Und die Old Indigenous, die haben so ihre festen Marktregeln, die haben ihre KPIs und die haben vor allen Dingen einen hohen Druck, eben Kommunikationsleistung zu platzieren, Content zu platzieren. Und da hat man gehört, dass diese Blogger sehr wichtig sind und ziemlich viel...
Ruf doch mal einen Blogger an. Ja.
Die können punktuell dein Geschäft auch ganz schön aufmischen, aber so richtig ernst genommen, glaube ich, werden sie da noch nicht, sondern man sieht sie eher als Outlet für den Content. Und wenn ich das sehe, dort, wo wir die Zusammenarbeit mit Bloggern suchen, bilden sie eigentlich fast immer noch eine Minorität. Weil klassische Medien stehen da ganz klar für viele, auch ihrer Planbarkeit wegen, auch ihrer verlässlichen Professionalität wegen, auch unter redaktionellen Gesichtspunkten natürlich im Vordergrund. Aber der Anteil wächst so langsam. Und dann ist das, was hier auch gesagt wurde, dass das Ganze ein großes schwarzes Loch eben ist. Man weiß nicht so recht, wie die andere Seite, mit welcher Professionalität sie einem begegnen kann. Und da steckt natürlich auch eine Gefahr drin. Eine Gefahr, würde ich sagen, für beide Seiten. Der Blogger kann in seinem Reifeprozess zu früh mit viel Kohle umarmt werden. Mhm. Und wir alle wissen aus dem klassischen Medienbereich, was passiert, nämlich, dass das Medium entwertet wird.
Ja.
Der Blogger wird vielleicht finanziell opportunistisch reagieren, wird hier und dort eben den gewünschten Content einschleifen und das wird die Glaubwürdigkeit des Kanals eben abbauen. Und irgendwann wundert man sich dann, dass die Marketeers von einem Abstand nehmen. Also diejenigen, die einen da verhunzen, sind auch die, die als Erste wieder verschwinden.
Wenn er verbrannt ist.
Ja. Genau, genau. Ja. Und deswegen geht es eigentlich immer für uns um Relevanz. Also ja. Ist der Blogger eigentlich relevant, dann wissen wir aber auch, dass das jemand ist, der uns gegenüber, wenn ich uns jetzt als Vermittler sehe in diesem System, der uns gegenüber ein starkes Rückgrat braucht. Also der auch mal Nein sagen muss, genau wie du das vorhin beschrieben hast. Also da braucht es eine gewisse Widerständigkeit und die steckt eigentlich nur in dem Ziel, sowas wie in Wertsetzung, nenne ich das, zu erreichen. Das heißt, ich muss es schaffen, eben das, was ich hier in diesem Kanal biete, unter Schutz meiner, ich sage jetzt mal, redaktionellen Unabhängigkeit, in Wert zu setzen für den Markt. Und das ist noch in einem ganz frühen Stadium bei vielen und da spielen natürlich auch fehlende Skills und fehlendes Know-how der Blogger eine Rolle. Und sie müssen halt, glaube ich, auf der Seite eher aufpassen, dass sie nicht unter die Räder eben von frühen Marketing-Avancen kommen.
Jetzt werden wir mal unsere Außenschaltung noch reinnehmen. Ihr seid ja, sag mal, wir sind am kürzeren Hebel, sag mal so. Babak, wie ist da mit deiner Einschätzung?
Ich habe mich gerade gefragt, warum jetzt über die Agenturen gesprochen wird, weil ja eigentlich der Titel ist der Blogger zu Solopreneuren.
Da kommen wir noch gleich zu, ne? Also das ist ja noch ein gesondertes Thema dann.
Ja. Ja. Also vom was jetzt gerade so auch über den Markt gesprochen worden ist, über Blogger Relations, ist ja auch nur so eine Geschichte, dass die also das von beiden Seiten gesehen werden muss. Und zwar von aus Sicht der Blogger, wo ja in Deutschland eine ziemlich lange Zeit auch immer noch oder jetzt auch gerade noch die Ansicht vorherrscht, dass man als Blogger ja eigentlich nicht ein Geschäftsmodell betreiben sollte. Man bloggt ja mehr aus altruistischen Gründen und sagt, ja gut, man möchte einfach aus Spaß an der Freude da seine Inhalte machen. Ist auch richtig, ne? Viele fangen ja damit an, ich auch. Aber ich habe heute
zum Beispiel... Irgendwann kommen halt so Diskussionen wie, wie finanziere ich meine Miete und so, ne?
Ja, viele fangen ja mit dem Hobby an, ne? Und denken dann noch gar nicht so richtig ans Geschäftsmodell. Ich hatte heute ein Interview mit jemandem, der aber genau andersrum, der hatte direkt ein Geschäftsmodell im Sinn gehabt und hat eigentlich das Bloggen dafür genutzt, dieses Geschäftsmodell nach vorne zu treiben. Es hat funktioniert, es wurde auch hat sehr erfolgreich sogar funktioniert. Und
mal konkret.
Ja, das ist der Inhaber von Zendepot, ne, der Holger Grete, der jetzt auch diesen Online-Kurs gemacht hat. Und da hatte ich mich gerade so ein bisschen gefragt, warum jetzt die Agentur dazwischen geschaltet ist. Ne, weil er ist eigentlich hingegangen, hat ein Freemium-Modell gemacht, hat umsonst Content erstellt, hat genau seine Zielgruppe festgestellt, hat da auf die halt eingezahlt und hat ein Produkt entwickelt, selber, ein digitales, was auch der Benjamin in seinem Buch da beschrieben hat.
Genau.
Und geht darauf dann halt ein. Und die Frage ist auch, also diese Agentur war, also manchmal macht das Sinn, bei YouTube, wo das die Vermarkter ein Netzwerk haben, bei Blogger weiß ich auch nicht unbedingt, ne? Ob es jetzt nicht ein Netzwerk ist oder ob es so eine Agentur ist, wo da die Wichtigkeit ist, weil eigentlich brauchen die Agenturen ja die Blogger. Ne, der Blogger kann sich selber vermarkten, wenn er wenn er schlau genug ist und ein Geschäftsmodell im Sinn hat, wo wir heute noch nicht so sind bei den Bloggern, ja, dann braucht er eigentlich nicht unbedingt die Agentur, weil er sucht sich seine spitze Zielgruppe aus. Ne? Das ist meine Meinung da jetzt.
Das ist ein super Hinweis. Letzten Endes, wir haben irgendwo Rückkopplung, einer muss den Lautsprecher leiser machen. Dass das ja der Punkt ist, der ja auch, sagen wir, den Benjamin umgetrieben hat. Ne? Also dass man als Blogger halt sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, seine Expertise so mal auszurollen und dann wirklich auch ohne Notwendigkeit mit Agenturen zusammenzuarbeiten, sich besser vermarkten kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatz, der dann wahrscheinlich bei Jupiter ganz, ganz wichtig sein wird, dass eben die Agenturen da nicht so eine Rolle spielen können wie bei klassischen Medien. Aber Sabine, komm. Achso. Deine Einschätzung.
Ich habe mir zwei Sachen notiert. Am Anfang wurde gesagt, es fällt Ihnen schwer, Nein zu sagen. Ich muss ganz, also für mich ist es, ich werde vollgespammt mit Anfragen. Das ist bei mir eine Mischung aus für die Publikumspresse, für die ich tätig bin, für die Chefin, das ist ein Blog oder eben für das Portal. Das ist den meistens auch vollkommen egal. Die sagen, machen Sie es doch bitte, wo ist uns egal, Hauptsache Sie machen das. Mir fällt es sehr schwer, überhaupt Ja zu sagen, weil da so ein Schrott ankommt. Mhm. Die haben teilweise gar keine Ahnung. Oder die Sachen sind so kurz und knapp zusammengefasst, dass es ein wahnsinniger Aufwand wäre, die überhaupt online stellen zu können. Also möchte ich auch nichts online stellen, was wir nicht mindestens überarbeitet haben. Am liebsten ist es uns natürlich, wir erstellen das selber. Ein zweites Problem, was wir haben, ist die Kennzeichnung. Also die möchten dann immer, dass wir im Grunde das als Artikel online stellen und den Qualitätsstempel geben, indem wir eben nicht sagen, es ist eine Advertorial-Anzeige oder was auch immer. Mhm. Und zum Aspekt eben zum Schluss, ich will mich gar nicht vermarkten. Also für mich ist das, ich kenne mich zum einen mit den Preisen nicht aus, aber das ist auch ein Bereich, ich möchte das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Mich nervt schon meine Buchhaltung, die ich für Finanzamt machen muss oder beziehungsweise die ich an den Steuerberater weiterreichen muss. Das noch auf mich zukommen würde, ja. Nee. Also ich muss ja, also ich finde die Arbeit an den Themen wichtiger als die Arbeit an meinen Mediadaten.
Genau. Also ich glaube, das ist auch so typisch, das sehe ich genauso, also als Solopreneur, ich habe gar keinen Bock auf solche Themen. Ich habe gar keinen Bock, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, auf vertriebliche Aktivitäten zu setzen, sondern ich rolle meine Expertise aus, bekomme dann sicherlich auch Angebote, sag mal für Workshops, für Keynotes, für andere Geschichten. Das ist aber dann der indirekte Effekt, den ja auch viele Solopreneure nutzen. Aber vielleicht nochmal in die Runde gesprochen. Tanja, wie siehst du das? Damit jetzt jeder mal zum Zuge kommt und natürlich.
Ja, ich finde es ganz spannend.
Wir duzen uns natürlich, ne?
Genau. Also ich finde es ganz spannend, wie auch über die Agenturen geredet werden. Geredet, also auch die von Babak, die auch sagte, dass es eigentlich keine Rolle haben oder haben müssen oder sollten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, viele Agenturen müssen echt aufpassen, dass die in 3 bis 5 Jahren, ob die überhaupt irgendeine Rolle spielen, weil auch die Agenturen natürlich an sich arbeiten müssen und mal jetzt schauen, können wir in den alten Strukturen, die wir so jahrelang gefahren haben, überhaupt weiterarbeiten. Das sind zum einen die Marketingagenturen, wo es auch hier oft angesprochen wurde, die das rein als Marktplatz sehen, also als Fläche, wo ich meinen Banner, mein oder Content ist gleich Banner, irgendwas, was ungesehen abgenommen werden
muss. Banner? Was ist das denn?
Ja, also wir sind von Banner neu auf irgendwelche, wir nennen das jetzt Native Ads und das ist meistens ein Schrotttext, widerspricht mir gerne, der wie ein Banner draufgefetzt wird und das muss jetzt akzeptiert werden. Und dann wurde hier gerade viel gesprochen von Beziehungen, man muss zuhören, man muss in Kommunikation gehen, das machen viele Marketingagenturen nicht, wo ich mich immer wieder frage, wo sind denn meine PR-Kollegen, die eigentlich in der Public Relation, in der Beziehungspflege eigentlich ganz gut sind, die aber den Anschluss zum Teil total verpassen. Und ich glaube, dass die eine Rolle spielen könnten, so würden sie sich denn mal drauf einlassen und auf die und noch Blogger mal zuhören und nicht ich gehe auf den Barcamp und sag, wer möchte denn mit mir, sondern sich da auch mal darauf einlassen, dass es da ein neues Geschäftsmodell geben muss, und zwar nicht nur von den Bloggern, sondern auch von den Agenturen.
Ja, aber die sind ja fast raus aus dem Spiel. Nochmal dein Name?
Andrea. Ja, für mich als Gründer ist halt das Thema, dass ich mich gerne als Experte irgendwo positionieren würde und vom Bloggen überhaupt keine Ahnung habe. Und ich habe eigentlich Bloggen immer als Freizeitbeschäftigung über Hundeforen oder irgendwelche Entschuldigungen gesehen. Für mich war das nie ein wirkliches Geschäftsmodell. Also bastelt sich irgendwie über WordPress einen Blog und dann schreibt er über Kosmetik, über Frisuren, über Freizeitbeschäftigung.
Ja, Actionfiguren, Eisenbahn.
Was auch immer. Für mich war das nie ein wirklicher Kanal. Wenn wir jetzt hier über Unternehmer reden und über Expertenstatus, dann ist es natürlich ein interessantes Thema für insbesondere für mittelständische und kleine Unternehmen, die sich die Frage stellen, was soll ich denn jetzt tun? Und genau an der Situation bin ich im Moment auch. Lerne ich jetzt schreiben? Das ist jetzt das Nächste, was ich mache. Ne? Dass ich bei einem Krimi-Autor Nachhilfestunden über Dramaturgie mache, um meine Expertise irgendwie in einen Blog zu packen. Ist das wirklich das, was ich jetzt tun muss? Das ist meine Fragestellung. Und ich glaube, es geht ganz vielen
zu gründenden Unternehmen so, wie mir das jetzt geht, aber ich glaube, da ist auch noch ein Markt in mittelständischen und kleinen Unternehmen. Und
Christian, du kommst gleich zu Wort, aber wir schließen die Runde noch ab. Jürgen.
Ja, ich glaube, es war ein ganz guter Aufhänger. Die Frage für mich, wenn ich da der Runde lausche, ist, was ist überhaupt ein Blog und was ist ein Blogger? Ich glaube, dass wir hier sehr, sehr viele Missverständnisse haben, beziehungsweise einfach gar nicht klar ist. Ja? Du hast TechCrunch erwähnt. TechCrunch, da frage ich mich, ist das noch ein Blog oder ist das schon eine Zeitung? Ist ja im Prinzip ein Imperium. Ja? Es gibt Gegenbeispiele von Bloggern, und da würde ich jetzt im Gegensatz zu anderen hier die Videoblogs nicht ausschließen, die im Prinzip eine Marke haben, die selbst sozusagen als Person bekannt sind und dann mal eine Fernsehsendung machen und so weiter. Also es ist sehr vielschichtig und ich glaube, dass da die Grenze zum Journalismus im Prinzip verschwimmt. Wir haben es ja bei Zeitungen auch, haben wir schon drüber gesprochen, dass jede Menge Journalisten gekündigt werden. Wir haben es zum Beispiel Rheinische Post gekündigt. Ich war nicht so der große Freund, aber jede Menge Rechtschreibfehler.
Du hast die Rheinische Post jetzt gekündigt,
oder? Ja, ich meine, ich habe sie nicht ganz geschlossen.
Was gibt es mehr?
Das jetzt hier falsch wahrgenommen.
Das ist natürlich sehr wichtig. Armer Daniel Fiene.
Es ist für einen Blogger im textlichen Umfeld schon wichtig, dass er auch schreiben kann, weil sonst ist am Ende des Tages keiner durch. Da kann man elendig viel Arbeit reinstecken und es interessiert am Ende des Tages keinen. Also ich würde jetzt mal Blogger definieren als jemand, der quasi eine Leidenschaft für etwas hat und versucht, dafür andere zu gewinnen. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber wenn ich eine Leidenschaft direkt verkaufen will, dann ist es eine ganz andere Sache. Und da gibt es sicherlich verschiedenste Geschäftsmodelle. Jetzt für eine Firma zeigt sich ja da, entweder ich muss eine Person in den Vordergrund stellen, quasi eine Marke aufbauen, oder einen Blog nutzen als Vertriebskanal für was anderes. Digitale Produkte haben wir ja schon erwähnt. Und ich glaube schon, dass da ein großes Potenzial noch liegt. Denn ein Blog ist ja nichts anderes auch als eine Möglichkeit der Suchmaschinenoptimierung. Viele Suchmaschinen funktionieren auch auf textueller Basis. Wenn man da die richtigen Text oder die richtigen Keywords einbaut, dann kann es schon sein, dass man mal oben landet in so einer Suchmaschine. Aber dann stellt sich immer wieder, zeigt sich immer wieder, man erwartet eigentlich gar nicht, dass der Text auf einmal oft gelesen wird. Der wird mal aus der Laune herausgeschrieben und dann weiß man nicht genau, wie kriege ich denn jetzt die Leute, die den Text lesen, sozusagen auf eine kommerzielle Schiene. Ja? Also es ist ein nicht triviales Thema und Blogger bräuchten ein Zusatzprodukt, um das abzuschließen.
Christian.
Ich würde da gerade direkt andocken wollen, denn ich glaube, wir reden, und das erlebe ich immer wieder auch mit Projekten, sei es mit Agenturen, sei es mit Unternehmen, von ganz, 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 ganz verschiedenen Ansätzen. Es gibt Blogger, also Blogger sind generell für mich mal alle, die ihre Texte ins Netz schreiben, aber es gibt verschiedene Arten, für mich jetzt. Es gibt Blogger, die machen es rein aus Leidenschaft, die haben definitiv keinen Bock auf irgendwelche finanziellen Angebote, weil sie das überhaupt nicht wollen. Auch in Deutschland vor allem deshalb, weil Geld verdienen, Blog und Leidenschaft verpönt. Anderes Thema, aber es spielt dann für dich rein. Da gibt es welche, die das sehr professionell machen. Da fallen für mich auch die Videoblogger drunter, aber eben auch Textblogger, die ganz klar auf sich hinstellen und sagen, ich habe eine Reichweite aufgebaut, ich vermarkte die jetzt auch und ihr seid gerne herzlich eingeladen, mir Geld dafür zu zahlen, aber macht das bitte professionell. Es gibt die Solopreneure, die einen, die Gunnar, so wie du und ich wahrscheinlich auch, einfach sagen, hey, wir spielen unsere Expertise aus, wir positionieren uns dadurch und akquirieren darüber mehr oder weniger aktiv oder indirekt Aufträge. Es gibt aber auch die Solopreneure, die ganz klar ihre eigenen Produkte verkaufen. Also sprich mit Online-Kursen, E-Books und Co. Rausgehen einfach. Und das Blog damit schon vornherein für eine völlig andere Zielsetzung und auf eine andere Art und Weise nutzen. Babak hat es vorher erwähnt, es gibt auch Leute, die erst ihre Business-Idee hatten und dann das Blog dazu aufgezogen haben. Die Unterscheidung ist mir extrem wichtig. Unternehmen, die jetzt sagen, wir wollen das positionieren, ist nochmal eine Kategorie, die so in die Richtung Solopreneure, Auftragsakquise geht, für mich. Die Unterscheidung ist für mich deshalb wichtig, weil hinter all diesen Blogging-Formen verschiedene Intentionen stehen. Das heißt, die reagieren alle sehr unterschiedlich auf Ansprache, die muss ich auch sehr, sehr unterschiedlich ansprechen und die sind auch nur für ganz, ganz unterschiedliche Dinge offen. Ich gebe aber recht, dass ich bis zu einem gewissen Grad skeptisch bin, was die Einrichtung von Agenturen oder von Marktern betrifft. Ich persönlich sehe allerdings sowas wie, wenn ich Jupiter richtig verstanden habe, ihr korrigiert mich bitte gleich, wenn es falsch ist, so eine Art Marktplatz, die mir bei der Strukturierung hilft, durchaus als hilfreich an. Und abschließend noch so ein bisschen der Punkt, ich hatte vorher Digital Native gehört, da musste ich ein bisschen grinsen, weil ich ganz oft mit Bloggern aus dieser Digital Native Generation zu tun habe, gerade auch bei Projekten. Und ich mache mir jetzt Feinde, ich sage es trotzdem. Ich treffe sehr oft auf Digital Naiv, ganz statt Native eher.
Aber ich sage immer Digital Idiots, aber.
Ja, Idiots. Ich würde es, naiv passt, glaube ich, besser, denn ganz einfach der Grund ist, ja, die Agenturen müssen lernen, aber Blogger halt auch. Und ein Blogger, den ich im Auftrag einer Agentur des Unternehmens anspreche und der mir dann sagt, ja, ist schön, dass ihr mir das zahlt, aber wofür bezahlt ihr das denn? Da sitze ich dann dran und denke mir, okay, das hört mein Auftraggeber jetzt nicht. Weil wenn du ihm das sagst, dann sagt er, ja, hier hast du einen Artikel, stell rein, aber ohne Geld. Also wir reden da auch natürlich von einem Selbstverständnis, aber deswegen ist die Differenzierung dieser verschiedenen Bloggerarten, wie immer man sie jetzt definiert, wichtig, weil es gibt halt genug Blogger, die überhaupt keine Lust auf sowas haben und die sich auch überhaupt nicht so sehen und denen auch nicht klar ist, was sie zu bieten haben.
Mhm. Mhm. Jan, du bist angesprochen. Grätscht nicht, sag mal, Jupiter so ein bisschen da rein, so nach dem Motto, den Blogger im Prinzip in Ruhe lassen, aber trotzdem so eine Matching-Logik einzubauen, dass man zumindest so einen Anstupser bekommt, die richtigen Partner zu bekommen, die zur, sagen wir mal, Expertise passen oder zu den Themen, die man abbildet. Ja, es kann ja einer sein, ein Spielzeugfan, ich eher so mit netzökonomischen Themen. Ich habe halt keinen Bock, dass bei mir dann in der Werbung ständig irgendwelche Dating-Plattformen erscheinen, sondern das wäre dann vielleicht eher ein Wirtschaftsbuch oder so. Aber das in diese Richtung wollt ihr ja wohl gehen.
Ja, das ist genau das. Also wir haben natürlich auch festgestellt, dass die Blogosphäre sehr heterogen ist. Also da gibt es welche, die wollen, wurde ja schon gesagt, manche wollen überhaupt kein Geld damit verdienen, weil das einfach nur Passion ist. Und andere müssen damit Geld verdienen und wieder andere wollen das. Also es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Sachen. Und deswegen brauchen wir, um auch dieses schwarze Loch, was du auch erwähnt hast, und diese Intransparenz aufzuheben, brauchen wir eigentlich einen transparenten Marktplatz. Weil dieser Markt ist halt, wie gesagt, nicht funktional. Und was es eigentlich braucht, ist eine Transparenz darüber, wer bloggt zu welchen Themen. Wer hat denn Interesse und Lust an Content-Kooperationen? Wer möchte vielleicht seinen Blog auch als Werbeplattform für Sponsored Posts zur Verfügung stellen? Aber nur zu den Themen Automotive, weil das ist ein Automotive-Blog und da gehört halt keine Handywerbung drauf oder irgendwas anderes. Also das Problem ist ja, dass es eben so vielschichtig ist, dass auch es gibt kein Media-Planungssystem. Ja, das ist eben anders als im alten Push-Marketing, wo wir Media-Agenturen hatten, die gesagt haben, okay, Zielgruppe APC, so und so viel GRPs und knallen wir raus. Ja. Und noch schlimmer ja in der ganzen Banner-Push-Gedöns, das will ja keiner. Das tut ja alles keiner. Also das Banner, eher wirst du Butter von Zwillingen, als dass du einen Banner drückst. Selbst als Mann. es ist völlig, und wir haben eigentlich den Effekt, dass es um Content geht, auch wenn wir um Marketing reden. Es geht ja im Marketing darum, dass wir Menschen überzeugen wollen, etwas zu kaufen, was für sie Nutzen stiftet. Und da ist natürlich der Kernpunkt ist, und das war ja auch dein Hashtag, Relevanz. Wir müssen es hinkriegen, dass Botschaften relevant sind. Und dieser Marktplatz, darum dreht es sich. Also wir haben mit Jupiter vor, Quellen aller Art, Blogs, Journalisten, die auch auf Jupiter selber publizieren können, anzuschließen, Publisher, denn die Grenzen sind ja auch schwimmend, also man kann das eigentlich gar nicht so trennen. Die wollen Content anschließen und diesen Content technologisch auslesen, insofern, dass wir verstehen, über welche Themen geht es hier eigentlich. Das ist die Basis. Und dazu kommen KPIs, die dann eben auch noch sagen, das sind so und so viele Visitors und so weiter. Aber, und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, wir reden ja hier nicht über ein Massenwerbe-GRP-Dingens-Geschäft, sondern es geht darum, Opinion Leader und Multiplikatoren, was Blogs absolut sind. Es ist sogar so, dass die Leser von Blogs sind die Opinion Leader. Also wir reden eigentlich von den Opinion Leadern der Opinion Leader. Das ist im Prinzip eine doppelte Multiplikatorenrolle. Und da macht es absolut Sinn, wenn man als Marketingunternehmen eben seine, eine Partnerschaft mit den, mit diesen Menschen hat. Ja, das ist derartig wertvoll. Und das ist eigentlich das Fund, mit dem man als Blogger, als Solopreneur, wenn man das denn sein möchte, wuchern kann. Und Jupiter, um das jetzt auch nochmal in Gänze zu erklären, hat eigentlich zwei Teile. Das eine ist dieser Marktplatz, wo ich als Unternehmen meine Inhalte, wenn das der Blogger möchte, eben ausspielen kann, aber das auf eine effiziente Art und Weise. Erstmal gibt es die Transparenz, wer ist der Richtige, dann die ganze Abwicklung ist dann effizient, weil ich kann dann einen Sponsored Post eben ganz einfach ins System stellen und der erscheint dann auf dem Blog. Und ich habe auch einen Nachweis über die Nutzung dieses Artikels, den ich dort reingestellt habe. Also auch das, was vorhin angesprochen wurde, Marketingleute und Unternehmen haben einfach den Bedarf daran, dass sie das irgendwie auch messen können. Ja? Hm. Das ist das eine. Das andere ist, dass Unternehmen Content-Marketing betreiben und dafür Inhalte brauchen. Und manche Blogger sind derartig tief in den Materien drin. Und wenn die sagen, ich erstelle für dich Content, ich möchte das machen, ja, ob das jetzt als Ghostwriter oder offen ist, das kann alles hier passieren. Das Entscheidende ist, dass man es legal und richtig auch sagt. Also ein Artikel, teste doch mal diese Kaffeemaschine. Und wenn der Blogger das macht und dann einen Artikel darüber schreibt, dann ist das ein Sponsored Post, weil er ist dazu aufgefordert, er hat dafür Geld bekommen. Ja. Wenn es ein Native Ad ist, dann ist das ein Artikel, den hat der Blogger nicht geschrieben, da muss Werbung drüber stehen, nicht Sponsored Post. Und wenn es etwas ist, was er als Ghostwriter macht, dann muss gar nichts drüber stehen, aber dann steht das auch nicht auf seinem Blog, sondern dann steht das auf dem Blog des Unternehmens. Also es gibt so ein paar Regeln, die man einhalten muss, damit man da auch nicht ins Messer läuft. Jetzt komme ich zum zweiten Teil und das ist der User, weil der User bestimmt ja am Ende des Tages, was relevant ist und was nicht. Und der zweite Teil von Jupiter ist ein personalisierter Newsfeed. Wir haben, dadurch, dass wir sozusagen die Quellen an Jupiter anschließen und wir haben jetzt schon über 12.000 Quellen, die wir für Jupiter nutzen werden, haben wir die Möglichkeit, dass User sagen, ich interessiere mich für die und die Themen. Für Autos, ich interessiere mich außerdem für Kaninchenzucht und keine Ahnung, Reisen. Ja. Und dann kriege ich zu diesen Themen Inhalte aus unterschiedlichsten Blogs. Also das sind dann nicht nur die Fachblogs zu diesen Themen, selbst wenn bei einem Publisher zu Kaninchenzucht mal was drinsteht, der sonst über ganz andere Dinge auch berichtet, dann kommt das auch in mein Feed rein. Und ich kann dann, wenn ich diese Quellen bei mir sehe und diese Artikel sehe, kann ich die liken und dann erscheinen die immer wieder bei mir. Das heißt, ich entdecke Blogs, von denen ich nie sonst erfahren hätte. Und das auf eine ganz einfache Art und Weise, auf meinem Handy, sodass das eben nicht ein Riesenaufwand ist. Und letztendlich profitieren alle davon, weil die Reichweite, die Vielfalt der Mediennutzung sich erweitert. Und übrigens noch eine Sorge, die natürlich jeder sofort hätte. Wir zeigen den Inhalt nicht auf unserer Plattform an. Das sind immer nur Teaser, sondern es wird immer zurückverlinkt zu dem ursprünglichen Blog, sodass der User den Blog kennenlernt und auch als Visit zählt, weil letztendlich ist das ja auch immer noch eine Größenordnung. Auch bei Nischenblogs geht es ja auch darum, dass man Visitors hat.
Babak sprach vom Drei-Parteien-System. Haben wir ja schon lange nicht mehr, aber bitte.
War gerade dabei. Also es ist gut, wenn da jetzt eine Transparenz und Strukturierung da drin ist. Es ist richtig, dass die Blogs im Moment alle noch so komplett vor sich hindümpeln und dass da keine Struktur drin ist. Da macht das absolut Sinn. Aber es wurde gerade noch Content-Marketing drüber gesprochen. Es wurde nicht so viel über Content-Strategie gesprochen. Und was jetzt gerade sich so abzeichnet, ist so dieses klassische Drei-Parteien-System, was ja aus der alten Werbung, sage ich mal, aus der Push-Kommunikation da ist. Das ist nämlich das Unternehmen, für Unternehmen, Agenturen, Dienstleister braucht, um einen Werbeplatz zu bieten. So, vom Content-Marketing her gesehen, begreifen wir das aber im Moment als ein ganz, ganz kleines Stück, und zwar nur redaktionelle Inhalte für die Marketing-Kommunikation. So, in meiner Ansicht ist aber Content-Marketing größer. Und das ist dann mehr als nur die Marketing-Kommunikation, es ist ein Teil der strukturellen oder einer Unternehmensstruktur, wo auch zum Beispiel Produktentwicklungen eine Rolle spielen oder in der Wertschöpfungskette ganz bestimmte Sachen da produziert werden. Nochmal das Beispiel von diesem Interview heute. Der Holger Grete, der ist hingegangen, hat mit seinen Lesern interagiert, hat aus dem Feedback das Produkt erstmal durch diesen Online-Kurs erstellt, nachdem er natürlich schon anderen Inhalt hatte, und da eine Produktentwicklung vorgenommen. Und das war das fertige Produkt. Wovon jetzt gerade gesprochen worden ist, ist aber ein normales, klassisches System von früher, wo man versucht, als Agentur einen Dienstleisterbetrieb aufzunehmen und dann zu sagen, ich habe jetzt hier den Mediaplatz und ich habe das Unternehmen und ich bringe die jetzt zusammen. Das kann gut sein für Blogger, die sowas anbieten, genauso wie Unternehmen, die sowas brauchen. Aber wie der Christian auch vorhin schon gesagt hat, es gibt unterschiedliche Blogger. Und wir reden ja eigentlich von den Solopreneuren, die sich jetzt selbstständig machen. Wenn ich mich aber jetzt wieder in eine Agentur binde, und ich habe auch Erfahrungen mit gehabt, dass dann irgendwelche Anfragen kommen und dann sollte ich über irgendwas schreiben. Da wurde vorhin gesagt, die Marketingagentur geht dann hin, umarmt den Blogger, gibt ihm Geld, dann ist er, wenn er verbrannt ist, ist er wieder weg, diese Marketingagentur. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie an Projekten arbeiten. Und der Blogger, das ist ein Prozess, der entwickelt sich. Der Blogger ist über einen langen Zeitraum mit seiner Arbeit beschäftigt. Mhm. Und wenn der jetzt für eine Marketingagentur ein Projekt macht, passt das überhaupt bei ihm rein? Das ist die Frage da. Also darum habe ich so ein bisschen gerade den Kopf geschüttelt.
Wir haben irgendwie eine
Genau, einer
muss den Lautsprecher ein bisschen runter. Wir haben irgendwie eine Rückkopplung. Also da geht es auch gar nicht darum, jetzt das entweder oder, das Ganze über eine Agentur zu machen oder nicht über eine Agentur zu machen, sondern es geht eigentlich darum, jedem überhaupt erstmal dem, also sowohl dem Unternehmen als auch der Agentur, den Zugang zu diesem Markt und die Transparenz dieses Marktes überhaupt zu schaffen. Denn es gibt sicherlich Unternehmen, die haben eine Marketingabteilung, die haben eine PR-Abteilung, die wollen gerne mit Bloggern zusammenarbeiten, haben aber überhaupt nicht die personellen Ressourcen im Unternehmen, um zu sagen, wir brauchen da jetzt, um die Breite überhaupt ansprechen zu können, brauchen wir jetzt 10 unterschiedliche Blogs, 10 unterschiedliche Blogger, mit denen wir hier zusammenarbeiten, diese Organisation zu übernehmen und das zu machen, sind die gar nicht so in der Lage häufig. Deswegen lagern die das in der Agentur aus, da ist das auch dann richtig aufgehoben. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen sich in der Marketingabteilung, gerade mittelständische Unternehmen sehr stark, die sagen sich, der Blogger, der jetzt dieses Thema gerade behandelt, der, mit dem möchte ich gerne eine Kooperation, mit dem möchte ich einen Austausch zu gewissen Themen möchte ich anstreben und das dann auch über solch eine Plattform überhaupt erstmal zu recherchieren, wer ist das und dann vielleicht auch noch zu organisieren, das wäre das Idealszenario.
Ja, vor allen Dingen habe ich euch da auch so verstanden, dass es eher so nach einem Parship-Modell geht, also nach Motto, ich habe ein bestimmtes Profil und dann matcht man sich und dann sagt einer, hey, du hast einen guten Content, schreib doch mal was oder wir wollen deinen Content haben und zahlen dir den Betrag X oder so.
Parship oder MyHammer.
Ja, MyHammer. Also bei Parship geht es ja nicht um Geld. Also so nach dem Motto, wenn mich einer kontaktiert, der will meinen Content kaufen, dann soll er es machen.
Ja.
Ja. Okay, aber Christian, komm.
Zwei Anmerkungen habe ich. Ich hüpfe nochmal ganz kurz zurück zu dieser Kenntlichmachung, Kennzeichnung. Es fiel vor der Begriff Sponsored Post. Ich weiß, dass der noch verwendet wird. Ich weiß aber auch aus Gesprächen mit Fachanwälten, dass das grauzonig ist. Ich sage es mal ganz freundlich. Eigentlich sind solche Artikel auch mit Anzeige oder Werbung zu kennzeichnen. Wenn es ganz korrekt sein läuft, da gibt es eigentlich keinen Sponsored Post in der Form. Es gibt andere, wo man dann die Kennzeichnung im Artikel macht, nach dem Motto, habe ich ein Testgerät erhalten und muss ich zurückschicken und so. Das ist eine andere Diskussion. Das war mir noch wichtig, weil ich bei dem Sponsored Post immer sehr allergisch werde. Da bin ich vielleicht auch schlimm.
Aber das hast du ja auch gesagt, Jan, ne? Ja. Da muss Werbung drüber.
Ja, aber auch wenn zum Beispiel ein Unternehmen einem Blogger einen Testartikel schickt, wenn er den behalten darf.
Ja.
Das ist eigentlich auch Werbung, wenn er an die Bedingung geknüpft ist, dass er drüber schreiben muss. Da gibt es auch keinen Sponsor, theoretisch. Das ist aber nur ein Seitenthema. Viel wichtiger war mir jetzt der Punkt, was Baba gerade auch angesprochen hat, danke für den Segway, so eine Plattform kann für mich zwei Funktionen erfüllen. Einmal für die Blogger, die wirklich nur ein bisschen was nebenher verdienen wollen, Anzeigen schalten wollen, da ist Matching, ganz klar, klassische. Aus strategischer Sicht halte ich so eine Plattform, wenn sie wirklich gut gemacht ist und funktioniert, auch für Agenturen und Unternehmen, viel, viel wichtiger als um diese redaktionellen Inhalte zu nutzen für eine Kontaktanbahnung. Die Einleitung einer Beziehung. Ich habe ja den Begriff Blogger Relations dastehen. Ich halte von diesen Buzzwords nicht viel, aber da steht Beziehung mit drin. Und so ein erster Kontakt könnte, wenn das Matching gut läuft, den Einstieg, der immer sehr, sehr schwer ist, aus Seite Agentur, Unternehmen, aber auch Blogger erleichtern. Wichtig wäre da aus meiner Sicht, dass die Plattform das eben auch tatsächlich im Blick hat, mit ermöglicht und eben nicht nur dieses Anzeigeschalter und Blogge kommen zusammen, sondern tatsächlich, wir ermöglichen hier eine Kontaktanbahnung. Das erste redaktionelle Inhalt ist ein Abtasten und dann funktioniert und dann könnt ihr gerne unabhängig auch weiterarbeiten, die Beziehung fortführen und wirklich eine Art Influencer-Relation oder Blogger-Relation aufbauen. Das waren so die Gedanken.
Wie wird das gelöst? Also es entsteht einfach Content mit richtigen Leuten und der wird dann auch für dritten Nutzer, sage ich mal, zwischen dem Blogger und dem Konsumenten, dem Leser, dem Fan von einem Blog auch mal sichtbar und wird dann greifbar. Und ich glaube, da liegt ein großer Gewinn drin, dass man sich dann entweder als Unternehmen, wenn man Content Marketing oder PR macht, oder aber wenn man im Werbegeschäft damit spielt, dass man sich da mal draufsetzen kann und mal ein Plugin da dran kriegt, was passiert da überhaupt? Und wo ist mal was sichtbar? Das ist, glaube ich, diese Unsichtbarkeit dessen, was passiert in der Blogosphäre. Ich glaube, das ist für viele das große Problem.
Ich finde, wenn ich da direkt einhalten darf, nur sehr, sehr wichtig, das ganz klar zu kommunizieren und sichtbar zu, das auch deutlich zu machen, diesen Aspekt. Wir schaffen eine Plattform, um Sichtbarkeit herzustellen, Beziehungen auch zu initiieren irgendwo und eben nicht nur, wenn es wirken könnte, wir schalten eine Plattform für Vermarkt, für Blogging, Anzeigenschalter und Betrieben jetzt und Anzeigenplattformen. Darüber sollte es hinausgehen, weil sonst haben wir im Prinzip solche Sachen schon, aber diese Beziehungsanbahnung, die wäre tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal.
Hm. Sabine, wie siehst du das? Wäre das dann mal ein Weg, dass man sagen könnte, du sagtest ja auch, du hast keinen Bock, dich mit den Themen zu beschäftigen, wenn so ein Algorithmus eingeschaltet wird, wenn das Matching, sag mal, durch dein Profil abläuft und wenn dann jemand anfragt, hey, du machst einen guten Content, der wäre für unsere Geschichte, für unsere Zielgruppe wichtig, entweder kaufen wir den direkt oder die buchen dich dann als Ghostwriter oder als halt Gastautor oder was auch immer.
Also mein Problem ist weniger der Kontakt zu den Unternehmen, also die finden mich. Mein Problem ist, dass diese Verbindung, dass ich Geld koste in irgendeiner Form, ob ich jetzt für die Publikumspresse arbeite, weil die bezahlt mich dann, oder für ein Unternehmen, begreifen das. Bei mir ist immer dieses Problem, die sagen, aber wir haben super Themen, das muss mich interessieren. Ja, aber ich weiß nicht, wann soll ich das machen? In meiner Freizeit mache ich lieber andere Dinge, als ihre Studie zu lesen, um dann auf Seite 19 festzustellen, da steht noch Schrott drin. Also mein Problem ist nicht der Kontakt, mein Problem ist, dass die Unternehmen nicht zahlen wollen. Also das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich glaube, wenn etwas zwischengeschaltet ist, zwischen einem Blogger oder wie auch immer, also zwischen einer Website und einem Unternehmen, wenn da ein Profi zwischengeschaltet ist, dann findet eine ganz andere Kommunikation statt. Was ich vorhin schon sagte, ich kenne meinen Preis nicht. Ich weiß, dass ich Katalysator bin, dass meine Kontakte eher auch im Journalismus unterwegs sind, dass man sich die Themen eher so ein bisschen hin und her schiebt, sich ein bisschen inspirieren lässt. Also deswegen weiß ich, dass ich in der Hinsicht ein sehr wertvoller Kontakt bin. Die Unternehmen wollen mir aber immer erzählen, dass es nicht so der Fall ist. Also das ist, und wenn da jetzt jemand mal wäre, der sagen würde, reden wir nicht um den heißen Brei herum, sie möchten dort was schalten oder sie möchten mit denen zusammenarbeiten, die haben einen Wert, dann hätte ich auf Augenhöhe eine ganz andere Kommunikation, wenn es dann ums Inhaltliche geht.
Ja. Also ich verstehe das ganze Thema ja, wenn ich kurz einhaken darf, mal ein bisschen anders. Ja, es hieß ja Blogger und Solopreneur. Aber wir sprechen ja hauptsächlich über eine Art Journalismus im Moment, ja, ist mein Eindruck. Solopreneur, wenn ich den Punkt kurz ausführen dürfte, es geht für viele Blogger ja auch darum, dass sie so eine Art Marke aufbauen mit ihrer Webseite. Das ist sozusagen das Heim des Bloggers. Damit wollen sie bestimmte Dinge aussagen, sonst könnten sie im Prinzip ja sowieso auf irgendwelche Plattformen gehen. Gibt es ja genug Social-Media-Plattformen, um sich da zu verbreiten. Ist denn nicht die hauptsächliche Frage, was ein Solopreneur, was kann er denn mit der Webseite anfangen? Es geht ja nicht um einzelne Artikel. Das ist ja ein Journalist. Also ist, natürlich geht es, wenn man Geld verdienen will, auch um einzelne Artikel, aber das ist für mich Journalismus.
Nein, aber in den Beiträgen, die du machst, Das müssen ja, sagen wir, nicht nur Artikel sein, sondern die Art und Weise, was du ausbreitest an Expertise, hat ja auch Inhalte. Ja? Du bist jetzt mal ein Experte für Automechanik und hast da und da dazu Ahnung oder für Bildung, Schule und kannst Schüler coachen und das kommt in deinen Beiträgen zum Vorschein und dann wirst du halt solopreneurmäßig dann halt gebucht als Trainer oder als Webinar.
Es sind andere, also ich finde den Hinweis schon gut, hier nochmal zu unterscheiden. Also ich habe gerade auch nochmal nachgedacht. Also Unternehmen, das sind halt die, die das Geld haben, über das wir reden, das schließlich irgendwo auch effektiver zum Einsatz kommt. Mhm. Ganz klare Sache. Unternehmen suchen entweder Vertrauen für ihre Marke, für ihr Image, oder sie suchen Vertrauen für Produkte. Im klassischen Ansatz, und das ist ja auch das, worauf Jürgen noch hinweist, ist es so, dass sie es mit einem Mediensystem zu tun haben. Da waren wir bei dem Journalismus. Mhm. Aber da haben wir es mit einem sehr durchgeregelten, klaren System zu tun, dessen Spielregeln die Unternehmen kannten und auch respektiert haben. Sie wussten, wo sie ihr Zeit oder sowas, wo sie vorsichtig sein müssen, wo sie Hochwertigkeit anbieten müssen und dem Journalisten die letzte Entscheidung überlassen können. Sie wussten, bei welchen Medien Koppelgeschäfte, die es eigentlich nicht geben darf, zulässig sind, wenn man nur Geld in die Hand gibt, um bestimmte Ergebnisse zu bekommen. Das war ein professionelles Miteinander der verschiedenen Instanzen. Da haben wir eine hohe Entwicklung drin gehabt, über viele Jahrzehnte. Jetzt haben Unternehmen Blogger erkannt, aber, das müssen wir ganz klar sagen, deswegen ist das ein guter Hinweis, von diesen Bloggern erwarten die Unternehmen überhaupt nicht die professionelle Medienleistung, sondern es ist gerade mal, ich sage es mal ganz drastisch, es ist der Charme des Dilettantisten, des Dilettanten dabei, den die Unternehmen jetzt in einem emotionalen Kontext für sich eben auch nutzen wollen. Sie wollen gar nicht, dass du perfekt schreibst oder sie. Sie wollen, dass du authentisch rüberkommst mit deinem Thema. Und sie wollen diese Authentizität, wollen sie nutzen, um Beziehungen wertschöpfend gestalten zu können. Und das darf nicht so glatt wie professionell, wie die klassische Medienarbeit rüberkommen. Deswegen ist das schon sehr wichtig zu unterscheiden, denn darin muss der Blogger auch für sich die Wertsetzung sehen. Der Blogger darf für sich nicht die Vorstellung haben, ich muss jetzt so schreiben wie die Zeit, damit ich Geld verdienen kann mit dem, was ich tue. Für den Blogger geht es um Authentizität und diese zu beschützen vor dem Zugriff im Grunde des Kapitals, sage ich jetzt mal, dass da bin ich wieder bei der Umarmung, das andere Ziele hat. Und insofern finde ich so eine Plattform im Grunde eigentlich auch ganz gut, weil sie bietet ein Umfeld, in dem auch Blogger ihr Verhältnis zum Markt entwickeln können und in dem sie ihre eigenen Regeln auch ausbauen können und sich auch vergleichen können mit anderen. Und das ist vielleicht ein notwendiger, edukativer und offener Prozess.
Also ist es wirklich Dilettantismus, wenn mich beispielsweise ein Heizungsbauer, einer der größten in Deutschland, kontaktiert und sagt, ey, du machst ja vieles über vernetzten Kundenservice. Welche Effekte haben beispielsweise, sagen wir, Livestreaming-Geschichten oder Videos auf die Reduktion des Callcenter-Aufkommens, weil ich das als Credo ja erhoben habe, dass so dieser 1-zu-1-Kundenservice den Leuten auf den Sack geht. Keiner will mit der Hotline zu tun haben. Und dann kommt das Unternehmen auf mich zu und sagt, okay, komm, trainiere den technischen Service. Zeig uns, wie es geht. Ne? Also insofern wird ja dann auch der Content in einer verschrifteten Form wahrgenommen, aber es kommt zu einem anderen Ergebnis. Ne?
Also, wir reden ja von ganz verschiedenen Ebenen. Also Starbuck zum Beispiel hat vorhin für mich klar gesprochen von Design-Thinking-Prozessen, wo Blogger eine Rolle spielen können in der Produktentwicklung. Das hat jetzt aber gar nichts mit dem Thema, das hat auch mit dem Thema Solopreneure zu tun, aber aus einer anderen Blickrichtung und nicht der aus dem Richtung Content-Marketing.
Natürlich der Wert eines Bloggers ist eben nicht so klar umrissen wie eine Anzeige schalten oder Native Ad, sondern gerade in der Content-Kooperation kann auch Teilnahme an einem Design-Thinking-Prozess ist ein mögliches Szenario. Weil Blogger sind, ich sehe die mehr wie Meinungsführer, die haben einfach eine tiefe Expertise. Und wenn man sich anguckt, diese Tiefe, die in Blogs gibt, und wenn man ein bisschen international guckt, Amerika, da hat man also wirklich zu Dingen, im Tech-Bereich zum Beispiel, gibt es keine einzige Publikation, die so tief in die Details reingeht und in Fachbereiche wie Blogger.
Also wenn man da ajour sein will und keine Blogs liest, hat man kann auch keine Chance. Das geht gar nicht. Also gerade Open Source, das ist eine Community, die lebt von den ganzen Blogs und dort dann wird eine Expertise transportiert, die man nirgendwo sonst kriegt. Ja. Und unser Credo ist es eigentlich, wir wollen die ganze Nutzung der Blogs auch nach vorne bringen. Also dadurch, dass ich meinen persönlichen Newsfeed selbst zusammenstellen kann, habe ich im Prinzip eine Medienvielfalt, die es noch nie gegeben hat vorher. Weil das ist...
Ja, oder ich setze mich hin und google bis zum Umfallen.
Ja, ich kann ständig googeln, aber wenn ich nicht weiß, wonach ich google, weil ich nur weiß, das globale Thema XY interessiert mich, aber ich weiß nicht, dass da speziell was Neues gerade da ist. Also ich kann nach manchen Sachen gar nicht googeln. Und wir wollen das Ganze fair für alle machen, weil das ist auch so ein Ding, diese Wertschöpfung, also dieser Markt, da fließt einfach zu wenig Geld rein. Wenn ich höre, manche Journalisten, die sich wirklich in prekären Situationen befinden, obwohl das Top-Journalisten sind oder waren, ja, als sie noch in Beschäftigung waren, das kann es nicht sein. Und wenn man mal guckt, ich meine, alle...
Die sorgen aber auch teilweise selber für die Kannibalisierung der Preise, ne?
Das kommt hinzu und dieser Markt muss transparent
sein. Ja, aber weil keine Transparenz da ist, deswegen kannibalisieren.
Und noch ein wichtiger Punkt, ist ja nicht so, dass auf einmal die Marketingunternehmen kein Geld mehr fürs Marketing ausgeben. Wir fragen uns mal, wo das Geld hingeht. Da kann man am Börsenkurs von Google und von Facebook ablesen, wo das Geld hingeht. Und warum geht das dahin? Weil die wissen, was Menschen für relevant erachten, weil sie die Daten haben. Und diese Plattform, mit der wir starten wollen, die hat das Ziel, diese Relevanz wirklich herzustellen und auch ein Gegengewicht zu schaffen. Ja, das ist jetzt nicht, das sagt ja, der ist verrückt, der will jetzt gegen Google, das ist Blödsinn. Ja. Aber nehmen wir
ernst. Alphabet mal anziehen.
Aber was ich schon sehe, ist, dass wenn man gemeinsam an so einer Vision arbeitet, und das ist kein Ding, was einer alleine kann, ja, das ist eins, wenn man ein Geschäftsmodell aufsetzt, das fair ist, wo alle wirklich von partizipieren, dann hat das eine Chance, im Markt auch etwas zu schaffen, was größer ist. Und das ist die Idee von Jupiter.
Christian wollte reingrätschen.
Ja, und zwar mit einer anderen Richtung. Wir reden gerade ganz, ganz viel davon, dass die Unternehmen die Blogger als Werbetreibende und die Blogs vor allem als Plattform wollen. Ich hätte mal ein anderes Beispiel, das in eine andere Richtung geht. Und da würde ich mich dem Punkt gerade anschließen. Mit Solopreneure agieren da völlig anders. Ich persönlich kenne fast keinen Solopreneur, der wirklich scharf auf Sponsored Artikel und den ganzen Quatsch ist. Das passt einfach für die meisten nicht. Vor allem, wenn sie eigene Produkte verkaufen oder Dienstleistungen. Ich will auf meinem Blog zum Beispiel auch, ich habe genug Angebote, ich will da nichts drauf haben, weil mein Blog ist meine Präsentationsplattform. Da kommt ein Gastartikel drauf, aber kein bezahlter Content. Beispiel zwei Stück. Einmal Reiseblogger Sebastian Canaves, kennt man vielleicht so ein bisschen Off the Path und Co. Relativ groß, ist ganz klar Solopreneur, verkauft E-Books, Kurse, lebt davon mit. Lebt aber eben auch von Kooperationen mit Unternehmen. Und die kaufen keinen Blogartikel. Was die einkaufen, ist seine Kompetenz und sein Botschaftertum. Ich nenne das mal etwas altmodisch. Das heißt, der auf seinem Blog schreibt er natürlich drüber, mit wem er kooperiert. Überhaupt kein Veto. Aber nicht, weil die sagen, mach einen Artikel, sondern weil die ihn einladen, vielleicht ein Produkt mit ihm entwickeln. Zum Thema Produkt entwickeln, zweites Beispiel. Devin Tramp sagt einem vielleicht was auf YouTube unter Devin Supertramp, Filmemacher, bloggt auch. Der hat inzwischen seine eigene Glidecam, sein eigenes Schwebestativ. Warum? Weil er seit Jahren Glidecam nutzt und irgendwann der Hersteller gemeint hat, sag mal, du rennst ständig damit durch die Gegend, wir zahlen dir nichts dafür, wollen wir mal zusammen ein Modell entwickeln, wo du reinfließen lässt, deine Erfahrung der letzten Jahre, wie die optimale Glidecam aussieht. Die kam auf ihn wegen seiner Reichweite, wegen dem, was er tut. Das gibt es aber genauso im Blogbereich. Also vielleicht diese Denke, Unternehmen brauchen Reichweite über den Blogger, mag sein, aber oft, oder die Guten, sind auch gerne mal an der Person interessiert, am Solopreneur. Das Blog ist da ein Teil der Reputation, aber die Reputation zählt, wenn die Experten sind.
Wir werden auch gleich noch auf einzelne Vermarktungsmodelle der Solopreneure eingehen. Was mir jetzt nochmal bei dem Benjamin aufgefallen ist, bei dem E-Book, es sind letzten Endes meistens Coaching-Geschichten, Webinare, Podcasting-Sachen, Lehrvideos etc. Da würde mich dann noch interessieren, aber das machen wir vielleicht dann gleich noch, was es sonst noch für smartere Modelle gibt für dieses Genre. Also was da mal bei den Coaching-Geschichten kann ich mir das alles sehr gut vorstellen, hat auch Benjamin ganz gut erklärt, aber wir sollten vielleicht nochmal diskutieren, ob es auch noch andere Modelle gibt. Ja, Tanja.
Ja, wir brennen so ein bisschen, weil ich auch so ein bisschen vielleicht nochmal, worüber man auch reden sollte.
Also, du bist nicht im Bild.
Oh,
Ich bin nicht im Bild. Also wenn ich Solopreneure höre, ist das ja auch immer eine gewisse Professionalisierung. Und wenn ich Marktplatz höre, ist es auch eine gewisse Professionalisierung. Und ich finde, eine Agentur kann niemals definieren, was ein Blogger ist oder nicht ist. Ob es eine Werbeplattform ist, ob er jetzt ein Coach ist, ob er ein Design Thinking Produktentwickler ist. Das kann ja nur der Mensch selber machen, also der Solopreneur. Also plädiere da so ein bisschen für, dass jeder dann für sich entscheidet, was will ich und diese gewisse Professionalisierung auch damit zusammenhängt, dass man dann mal für sich definiert, was biete ich an und was will ich dafür haben. Und wir reden von Mediadaten und ich sag mal, Journalisten wissen, was Mediadaten sind, können sie nicht unbedingt oder möchten sie nicht unbedingt selber erstellen, aber es ist dann so der Schritt der Professionalisierung, dass man sagt, okay, ich erstelle jetzt Mediadaten und da steht drin, was ich mache und was ich dafür nehme. Jemand, der Coach, der sagt, ich gebe Seminare, das kostet am Wochenende so und so viel. Also das sind klare Geschäftsmodelle, wo wir ein Solopreneur sind, Geschäftsmodelle.
Wir verabschieden nur kurz den Christian, er muss los. Ja. Also vielen Dank, waren wertvolle Hinweise. Ne?
Ich schaue mir den Rest nach in der Aufzeichnung
an. Jo, genau. Jetzt werden wir noch über dich herziehen.
Ja. Ich tue das. Ich schaue es danach.
Das kann ich nicht mehr wehren.
Tratsch über Abwesende,
genau. Und das ist, was ein Solopreneur ist, dass man sagt, ich gehe auf den Marktplatz und biete das mich selbstbewusst mit den Sachen an, die ich habe und verlange aber dafür auch meinen Preis. Und dafür kann so eine Plattform auch helfen, weil man gewisse Strukturen und Leitplanken an den bietet, an dem ich mich ranhangeln kann, wenn ich noch nicht weiß, wie ich denn mein Businessmodell definieren soll.
Da hängt ja ein Stück weit auch diese Professionalisierung dran.
Richtig.
Also wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich als Solopreneur auftrete, dann muss ich auch einen gewissen Professionalitätsgrad an den Tag legen und das hilft sicherlich, so eine Plattform da einen entsprechenden professionellen Auftritt zu haben.
Dieser Begriff Solopreneur, der geistert immer so rum und wird unterschiedlich interpretiert und also ein Gedanke ist ja, man hat eine Idee für ein Geschäft und man promotet das über seinen Blog. Also ich würde mich zum Beispiel nie einen Blogger nennen, obwohl ich einen Blog schreibe. Bei mir geht es eben um andere Sachen. Und das ist genau die Idee zu sagen, ich habe bestimmte Inhalte, wenn jemand sich mit mir beschäftigt, wenn jemand auf meine Seite kommt und schaut oder mich findet in dem Content, dann soll er eine Idee kriegen, was für Themen bewegen mich, was für eine Haltung habe ich zu den Dingen, was kann ich für den tun, wie ist das verknüpft mit meinen Angeboten, ob da jetzt 1000 oder 500 oder nur 3 Leute draufkommen,
wenn genau.
Richtig sind, ist mir im Moment mal völlig schnurz. Gleichwohl finde ich es super, wenn es ein Angebot gibt, dass dieses Angebot, was auch inhaltlich dahinter steht, auch kanalisiert und Konzeptionsleistung und journalistische Leistung, Corporate Communication dann nach vorne zu bringen. Also das müsste ja auch dich interessieren. Also wenn du schreibst, über Weiterbildung, über Nachhilfe und Fortbildung, dass dann darüber die Leute zu dir finden. Aber hinter solchen Blogs steht ja überhaupt nicht der Anspruch, die jetzt irgendwie zu vermarkten. Und ich glaube, das war das, was du auch mit dem Begriff des Solopreneurs meintest.
Das ist ja normal, ich kenne gar nicht richtig.
Bitte?
Yeah. Ja, ich weiß gar nicht genau, was es ist.
Ich habe heute auch das erste Mal gehört, aber ich finde es spannend.
Okay, darf ich das eigentlich?
Gut an.
Also ich würde gerne 2 Dinge machen. Einmal, Solopreneur wird in meiner Filterblase wahrgenommen als jemand, der eigenständig ein Geschäft betreibt und zwar nicht im Sinne von statisch, da ist eine Ladentür, sondern in dem Fall ist es meine Website oder das Blog. Und ich biete über meinen Blog entweder, weil ich Coach bin, meine Coaching-Leistung an, Trainer oder die meisten starten mit einem E-Book und gehen dann dazu über, dass sie Online-Marketing-Beratung beispielsweise anbieten oder Coaching oder Weiterbildung.
Bitte?
So hätte ich das zum Beispiel gar
okay.
nicht
verstanden. Okay, ist tatsächlich so und dann...
Den Begriff definiert.
Okay.
Solopreneur ist für mich ein alleiniger Unternehmer.
Aber in der Debatte ist es wirklich so, dass die Modelle sich ziemlich gleichen. Dass jemand anfängt, zum Beispiel einen Fachpodcast aufzuziehen und darauf aufsetzend dann ein Coaching. E-Book vermarktet oder ein Coaching oder eine Plattform vermarktet, die nur einen bestimmten Kreis berät, beispielsweise mit Ingenieursdienstleistungen etc.
Expertenstatus,
ja. Genau. Und der Punkt ist eben als Solopreneur der Vorteil, dass man eben nicht unter diesem Kostendruck steht, eine bestimmte Skalierung zu erreichen, sondern aber, dass du gerade bei den digitalen Produkten eben viel besser skalierfähig bist als beispielsweise ein mittelständisches Unternehmen, ja, weil digitale Produkte leichter kopierbar sind und du die Overhead-Kosten nicht hast, du hast die Sozialabgaben nicht, du hast die Mitarbeiter nicht, sag mal so, du kannst dich im Prinzip als Einzelkämpfer da dann besser vermarkten. Das ist das, was einmal in der Diskussion so rumgeht.
Genau. Das andere ist, ich als Unternehmen gehe auf den Blogger zu und erwarte gar nicht, dass sie professionell arbeiten. Und ich glaube, das ist schon ein Fehler, denn gerade als Blogger kannst du dir gar nicht leisten, nicht professionell zu arbeiten, beziehungsweise wenn du es machst, würde ich als Agentur sagen, vielen Dank, das war's. Ja. Dazu erwarte ich, entweder gibt es vertragliche Vereinbarungen, wo steht mindestens so und so viele Wörter oder so und so viele Fotos. Dann ist natürlich die Frage, zumindest würde ich mir das von Agenturen wünschen und da hapert es noch, entweder weil der Druck vom Kunden da ist, bitte sieh zu, dass du unser Produkt oder unsere Dienstleistung in wenigstens 20 Blogs unterbringst und dann gehen die los und pushen da ihre Spam-Mails raus und du stehst dann da und denkst dir, könnt ihr mal bitte auf meinen Blog gehen und gucken, ob das Thema, was ihr anbietet, überhaupt mit euch zusammenpasst. Ja. Und dann geht's los. Klar will ich authentisch arbeiten und berichten, denn wenn ich das nicht tue, sind meine Leser weg. Und das heißt, mein Blog gibt's dann nicht mehr lange. Beziehungsweise ich kann natürlich, wenn ich sage, ich schreibe nur für mich und mir ist ziemlich egal, wie viele Leser ich habe, ist das natürlich gut. Wenn ich aber Interesse habe, möglichst viele von dem Thema, das ich behandle, zu begeistern, bin ich auch daran interessiert, dass meine Leserzahl wächst. Also,
everything goes. Wir haben alle Modelle zurzeit.
Okay. Dann geht es halt los, dass wenn ich jetzt einen Sponsored Post machen würde, also einen bezahlten Post, dass ich mir genau überlege, wer bist du, was willst du und was bietest du meinen Lesern an und möchte ich das nehmen, weil das für meine Leser wichtig ist und ich möchte mir nicht meinen Ruf ruinieren. Oder du hast die Blogger, die sagen, ich nehme alles an, 20 Euro Lippenstift und dafür schreiben die dir alles in Grund und Boden und zwar positiv. Ist halt die Frage, will ich das als
Unternehmen
oder nicht? Oh, also da kann ich echt furchtbar. Und da finde ich, da hapert es noch an Diskrepanz. Auf der einen Seite, liebe Agenturen und Auftraggeber, geht doch mal los und schaut, welche Blogs passen wirklich zu euch und da finde ich, kommt Jupiter ins Spiel. Ich habe wirklich die Möglichkeit zu schauen, passen wir beide zusammen oder nehme ich eine Bloggermutter? Und sag, beschreib, oder ich gucke wirklich, dass ich hier eine gewinnbringende Kooperation habe. Und das wäre mir zum Beispiel, das verstehe ich unter Professionalität, denn ob ich die, ich habe ja ein Medienbudget als Unternehmen, ich bin ja bereit, XY 1000 Euro für TV-Spot oder eine Anzeige zu nehmen. Da war ja vorhin, ich muss mir überlegen, gehe ich zur Zeit oder gehe ich vielleicht zu woanders hin? Und was bekomme ich dafür? Und da hat man ja auch geguckt, was bekomme ich dafür und ist es das richtige Medium für mein Produkt und meinen Auftraggeber? Warum wird das so wenig bei Bloggern gemacht? Also das finde ich ist so richtig schwierig und da wäre vielleicht...
Das war die Blogger, die
Daten nicht. Ja, weil
die Daten aber die Frage, sind da, guckt doch die Daten
ist, ob sie die Daten eigentlich, ob sie die Daten überhaupt liefern müssen. Also einmal ein Kontakt
über einen Blogger. Ich wollte den Babak nochmal fragen, bring du doch mal richtig knackige Solopreneur-Beispiele. Komm.
Du bist abgewürgt.
Oh, ich musste dein Mikrofon. Ah ja, genau, okay. Ja, aber was soll ich Rückkopplung produziert hast. Nee, ein paar Solopreneur-Beispiele zu nennen, die dir sag mal, aufgefallen sind. Coole Modelle, wie man sich da gut in Position bringt.
In Deutschland gibt es so gut wie kaum gute Blogger, Solopreneur-Beispiele. Da gibt es echt selten. Also weil sie diesen Sprung gemacht haben vom Blogger zum Solopreneur. Es gibt die Großen, die vor Jahren angefangen haben, jetzt was weiß ich, Klaus Eck, der ewig gebloggt hat und da eine echt erfolgreiche Agentur aufgebaut hat, Doris Eichmeier, die sich auch da in dem Bereich gemacht hat. Die haben alle Kompetenzen entwickelt und haben dann als Berater sozusagen ihren Standpunkt klar gemacht. Das ist ein gängiges Modell, das funktioniert. Was jetzt gerade so kommt, ist, was ich vorhin jetzt zweimal schon angesprochen habe, ist Zendepot, sehr, sehr professionell gemacht. Der holt mich überall ab, weil er eine richtig gute Content-Strategie hat. Was jetzt auch in der letzten Stunde besprochen worden ist, ist halt immer noch dieses Dreiecksgeflecht von Agentur, Blogger und so weiter und Unternehmen. Ich persönlich sehe den Blogger und das Unternehmen eigentlich auf Augenhöhe. Das Unternehmen muss lernen, halt diese Ressourcen reinzubringen. Die müssen sich selber sozusagen Ein bisschen umstrukturieren, ganz viel Buzzword. Ich weiß, Gunnar, wie du mit Buzzwords umgehst, so mit strategisch und so weiter. Aber es ist einfach eine Geschichte, da ändert sich jetzt was. Wie sich das ändert, wird jetzt gerade bestimmt. Ich hoffe nicht mit diesem alten Modell, dass man versucht, über Mediendaten oder so weiter diese Vermittlung zu machen, sondern dass man Wissen austauscht, dass der Blogger, wie Daniela vorhin auch so gesagt hat, ins Unternehmen geht oder Design Thinking Prozesse da entwickelt werden, dass Unternehmen also aktiv Hilfe zur Selbsthilfe bekommen und weniger von diesen Agenturen Hilfe in Anspruch nehmen, wenn diese Agenturleistung nur darin besteht, Mediadaten weiter zu verkaufen beziehungsweise Werbeplätze. Das ist so mein Herzenswunsch. Das ist auch das, worüber ich blogge. Und
es gibt ja, wenn das Agenturen quasi aus dem Blogger dann nur noch ein Testimonial machen, also das alles produzieren vom Film über Foto und bla bla bla. Und
das funktioniert. Es funktioniert im B2C-Bereich oder in die Fast Moving Consumer Goods, wenn du da Instagrammer hast, die relativ schnell bekannt werden, weil das jetzt alles gerade so hyped und du hast dann irgendwelche Fashion-Labels, die da die Instagrammer anmachen. Das ist so der Bereich, da kann das echt super funktionieren. Das ist genau wie Hitch-On, die jetzt mit ihrem YouTuber-Vermarkter diese YouTube-Kanäle neu vermarkten. Da funktioniert das. Die Blogger, von denen jetzt gerade so ein bisschen gesprochen worden ist, weiß ich nicht. Das ist auch gerade bei den anderen deutlich geworden, dass sie gesagt haben, ja, die haben ihre eigene Persönlichkeit. Das sind doch schon Leute. Ne? Das sind Leute, die Inhalte haben und die machen das aus Herzblut. Die machen das nicht nur aus SEO-Sicht. Ne? Die arbeiten mit dem Instrument SEO. Aber das sind eigene Menschen, eigene Persönlichkeiten. Sie haben eigene Vorstellungen. Die sehen die Sachen für sich anders und die brauchen keine Agentur, um das sozusagen denen noch portionsgerecht da mit irgendwelchen Artikeln oder Sponsor-Posts ihren Blog da zu machen. Das ist meine Meinung.
Und also wir klingeln jetzt die Abschlussrunde ein und hier kann jeder nochmal Stellung beziehen. Sabine, du bist dran. Komm. Du hast lange nichts gesagt.
Nee, der Kopf rattert auch sehr. Also ich höre, ich glaube, oder ich weigere mich so ein bisschen immer, dass dieses, ich finde, es ist heute so ein bisschen schwarz-weiß. Der Blogger braucht keine Agentur und natürlich sagen die anderen, der Blogger braucht eine Agentur. Also ich glaube, natürlich gibt es Momente, da brauche ich keine Agentur, da kriege ich das allein hin. Aber die Frage ist doch mal, was ich am Anfang gesagt habe. Will ich das überhaupt? Will ich mich mit Unternehmen, die keine Profis sitzen haben, möchte ich die erziehen, möchte ich denen beibringen, wie sie mit mir zu sprechen haben, und da kann ich ganz klar sagen, nee, das will ich nicht. Vielleicht habe ich auch nur schlechte Erfahrungen, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, der zweite Punkt ist, wir müssen unterscheiden, um welche Produkte es eigentlich geht. Ich habe weniger Bauchweh zu sagen, och, das ist die neue Herbstfarbe von Chanel. Wenn dann jemand losgeht und das Ding kaufen würde, dann hat er nicht irgendwie 5.000 Euro für ein Coaching ausgegeben oder was weiß ich. Also ich glaube, es ist auch noch ein Unterschied, was ein Unternehmen an den Mann, an die Frau bringen will. Es rattert aber trotzdem noch im Kopf, brauche ich jetzt eigentlich eine Agentur oder brauche ich sie nicht? Also bei mir ist so heute, dass ich das Modell nochmal durchdenke, aber ich persönlich glaube, ich werde am Ende dabei bleiben, dass ich eine Agentur haben möchte.
Okay.
Die Arbeit abnimmt.
Tanja.
Ich finde es ein bisschen schade, dass du sehr auf die Agentursache dich versteift hat am Ende, weil ich glaube, das ist gar nicht so sehr, also auch Jupiter ist ja keine Agentur, sondern eigentlich so Parship-mäßig Vermittlung. Oder soll es sein? Ich finde immer noch, dass Agentur, wenn man das ja so als Vermittler, also diese Agentenrolle, dieses Sprechen für, kann auch sehr hilfreich sein, gerade wenn derjenige, der Blogger, der Solopreneur, der wer auch immer er meint, der ist, jemanden noch braucht, der einen oder auch einen möchte, der für ihn vermittelt vielleicht, der auch noch mit ihm etwas findet, was ist mein Produkt, was ist das, was ich leiste, was kann ich dafür haben. Dass es da andere gibt, die da sehr viel selbstständiger sind, ist ja super, aber ich glaube, dieser Punkt Partnerschaft ist nochmal ganz wichtig, also auch was mit dem Unternehmen und dem Blogger, also das ist
dieses Design Thinking, ist es ja im Grunde, ob ich jetzt ein Produkt, was ich in der Hand nehme, oder ob ich wie Sabine jetzt realistische Inhalte erstelle, ist es ja auch, wie man sein Produkt verstehen möchte. Also die Partnerschaft, sich darauf einzulassen und zu sagen, ich suche jemanden, der es ernst meint, der irgendwie
auf Augenhöhe.
Der auf Augenhöhe, der es ernst meint, der nicht nur mich zusellen möchte, sondern der, wobei etwas entwickelt wird, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil auch im textlichen Bereich kann etwas entwickelt werden, was sehr viel mehr Sinn hat als etwas, was heute schon.
Ja.
Ja, also ich fand die Diskussion sehr hilfreich und sehr spannend. Ich muss sagen, ich fühle, dass es dringend Bedarf gibt, weil die Sache so vielschichtig ist, wie wir hier heute auch besprochen haben, weil es nicht den einen Blogger und nicht das eine Unternehmen und nicht die Agentur gibt, sondern es gibt halt viele Player im Markt und deswegen braucht es eine Plattform. Das bestärkt mich in dem Gedanken, die Transparenz schafft, auf die effizient die Player miteinander vernetzt und das permission-based. Also niemand spammt irgendjemanden voll, sondern es ist so, ich möchte was, ich biete was an und wer das haben will, der kann es nehmen oder auch sein lassen. Also wir sind, also das ist eine Plattform, Parship für Content und alle Player um den Content und auch Verlage, weil die sind heute total unter den Teppich gefallen, weil Verlage, wenn sie nun mal alle ihre Redaktionen freisetzen, brauchen ja trotzdem Inhalte. Und die könnten natürlich darüber auch wieder ihre Journalisten finden und Content quasi auch wieder einkaufen.
Ja, also mir hat die Diskussion eigentlich auch nochmal gezeigt, wie heterogen das ganze Feld ist. Und diese Heterogenität will ich eigentlich auch gar nicht beklagen oder bejammern. Ich finde das eigentlich eine sehr spannende Situation, weil da etwas Neues entsteht, etwas im Aufbruch ist. Und das schärft sich jetzt langsam und bildet seine Marktstrukturen raus. Und ich finde es einfach schon klasse, dass wir alle, die wir hier sitzen, irgendwie dabei sind und daran interessiert sind. Das ist schon mal für mich jetzt kein schlechter Umstand. Und ich habe vorher noch nicht so über diese Agenturfunktion nachgedacht. Aber klar ist für mich, für die ökonomische Seite der Vermittlung, hey, braucht man in Zukunft keine Agentur mehr, die Zeit ist durch. Ja. Ich würde Agentur da nicht als Makler mehr sehen, die Agentur würde ich mehr in der Beratungsfunktion sehen, wie wir es auch in der klassischen Medienlandschaft sind. Das heißt, wir können Kunden darin beraten, auch verantwortungsvoll und effektiv mit Bloggern zusammenzuarbeiten und ein paar Do's und Don'ts erklären und auf diese Weise vermitteln, da Unternehmen nicht selbst etwas nur aufverfügen. Und wir können andererseits auch, das machen wir auch im klassischen Bereich, wir können professionell mit Bloggern zusammenarbeiten und auch deren Interessenslage berücksichtigen und auch durchaus ein bisschen auf die Ethik in diesen Beziehungen achten. Das sollte man Agenturen nicht a priori absprechen, wenn sie sich auf Beratung orientieren. Und ich glaube, dafür haben wir heute ein paar interessante Ansätze gehört.
Ja, ich habe heute eine Menge gelernt. Auf jeden Fall, dass man ein bisschen dilettantisch, aber trotzdem professionell bloggen sollte.
Jeder Experte ist auch dilettant.
Also das ist zwei Dinge sagen, ein bisschen Dilettantismus darf sein. Die Agentur, die da ein bisschen Ordnung in die Struktur verschafft, finde ich ganz schön. Für mich stellt sich immer noch die Frage, wo ist der Unterschied zwischen dem Blogger und dem klassischen Journalisten, wo Agenturen versucht haben, in Medien irgendwas zu platzieren. Also wo ist, das ist auch klassische PR- oder Mediaagentur, die das immer noch macht. Also der Job ist doch eigentlich geblieben. Das Medium ist ein anderes geworden. Insofern, ja, vielen Dank.
Ja, also ich habe eine tolle Runde, hat viel Freude gemacht. Ich sehe so, wenn ich so aus der einen Brille, so aus Marketing-Sicht drauf gucke, dann sehe ich eben so den Bedarf an wirklich Diskussionen. Also ich glaube, es wird nie so ein Planungstool geben, dass ich die Blogosphäre verplanen kann, so wie ich in der LAE die Entscheidermedien verplanen kann mit Anzahl, sondern da sehr viele individuelle Gespräche und gucken und austarieren und miteinander überlegen, was man machen kann. Das ist also nicht so frontal von den Marketingtechniken, die ich anwenden kann. Da ist eine Menge nötig. Ich habe da auch jetzt viel draus gelernt, so für meinen Blog und wie ich mich da aufgestellt habe. Dafür vielen Dank. Und glaube, dass aber ein bisschen Struktur und das Zusammenbringen verschiedener Player, dass das gut tut, einfach um die Möglichkeiten auch präsenter zu machen und allen zu helfen, dass die Informationen, die ja teilweise total goldig und super sind, dass die auch die Leute erreichen, die daran Spaß haben.
Ja, ich fand es auch eine interessante Diskussion. Stellenweise ein bisschen einseitig. Ich habe jetzt noch nie so ganz verstanden, wie jetzt Blogger zum Solopreneur werden. Das war ja ursprünglich das Thema. Und
die Unterzeile, aber nicht missachten.
Ambivalenz. Also ich sehe da völlig verschiedene Schienen. Also der Blogger zum Solopreneur ist für mich die eine. Ob man dazu jetzt so ein Netzwerk braucht, eine Plattform, weiß ich nicht. Einen Agenturgedanken, um Ordnung ins Internet zu bringen, finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Da ist sicher sehr viel Wildwuchs, den Unternehmen oftmals nicht verstehen. Und ob dafür Blogger jetzt wiederum die richtigen sind, weiß ich auch nicht, weil Blogger sind eigentlich schon eher Opinion Leader, wie du sagst. Aber für Design Thinking Prozesse oder um Produkte zu entwickeln, braucht man keine Opinion Leader, sondern Lead User. Das sind Menschen, die selber Produkte bauen, weil sie mit dem Bestehenden nicht klarkommen. Und die zu suchen und zu vermitteln, wäre vielleicht noch eine andere Alternative.
Du hast ja gerade gesagt, du weißt viele Dinge nicht.
Genau.
Also ich habe die Erkenntnis heute noch mehr erlangt, dass dort ein, glaube ich, sehr spannender Markt entsteht in dem ganzen Bereich, in der Blogosphäre, der aber nicht KPI getrieben wird oder sein wird, wie er in der Vergangenheit beim klassischen Mediengeschäft gewesen ist. Sondern da werden andere wichtige Dinge eine Rolle spielen, jenseits der Reichweiten und jenseits der Reichweiten und Klicks-Zuraten und solche Dinge. Weil es kann interessanter sein, einen kleinen Blog für sich zu gewinnen oder einen kleinen Blogger zu gewinnen, der aber die Opinion, die da auf seiner Seite hat.
Absolut, es gibt verschiedenste 80-20-Verteilungen.
Ja, deswegen. Und da müssen die Marketeers oder da müssen auch die Unternehmen, wenn sie ihre Media-Budgets oder wenn sie ihre Marketing- und Werbebudgets planen, müssen die einfach da ein Stück weit umdenken.
Also ich finde es eine großartige Käsekuchenrunde. Ich wünsche mir mehr davon.
Mehr Käsekuchen.
Ja, also das kannst du Ella mitnehmen.
Großer Käsekuchen.
Ein Stück ist noch da. Ich wünsche mir mehr solcher Runden, wo verschiedene Parteien an einen Tisch kommen und offensichtlich einen Wandel diskutieren, der für viele nicht greifbar ist, weil sie sagen, ja, mein altes System funktioniert nicht mehr, verflixt, was mache ich denn jetzt? Und dann sind Menschen wie wir da drin, die als Blogger, Solopreneure, als kommendes Startup mit einer neuen Plattform da sind und sagen wir funktionieren so und sprecht uns auf folgendem Weg an, wir freuen uns über alles und dass vor allen Dingen eine Kommunikation und eine Kooperation und Geschäftsmodelle entwickelt werden auf Augenhöhe. Also A, mal weg von ich will meine Links bei dir platzieren, was kostet das, sondern tatsächlich auf Projekte, die beide Seiten befürworten und daran arbeiten, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo Blogger, Agenturen, Unternehmen zusammenfinden können, um wirklich geiles Zeug zu machen. Und das fehlt einfach noch. Und wenn ich Solopreneur bin, das heißt von meinem Blog noch zusätzlich Dinge schaffe, die mir ein Einkommen sichern, sei es ein E-Book, sei es Coaching, wie auch immer, dann biete ich zwar damit eine Leistung an auf einer professionellen Ebene und kann aber dennoch noch mich als Experte in diesem Punkt positionieren, weil ich halt mit meinem Blog einen bestimmten Themenbereich anspreche, der mich fixt. Sei es Weiterbildung, da kann man halt auch gucken, inwieweit kann ich hier weiter mich als Experte positionieren. Das machen wir ja alle irgendwie mit unserem Blog. Selbst wenn ich verschiedene Themen habe, Food, Einrichtung, Fotografie, bin ich Experte in meinem Gebiet, weil ich mich A mit schön gestylten Fotos auskenne, gleichzeitig weiß, wie ich die in Szene setze innerhalb meiner Wohnung mit Dekor und gleichzeitig auch noch weiß, wie ich die echt lecker koche. Also ich bin eigentlich einrichtender Koch mit Fotokenntnissen auf einem ganz hohen Level, wenn man so will. Und da habe ich eine Professionalität und eine Expertise, die für viele Bereiche interessant sein kann. Entweder ich als Dienstleister in dem Fall, als Blogger oder als Unternehmen, der sagt, genau sowas haben wir gesucht. Lass uns doch zusammen was machen, weil ich habe die Marke des Bloggers und ich habe das Produkt oder die Dienstleistung meines Auftraggebers. Und schon habe ich eine Synergie, die ich sonst mit Testimonials im TV mir doch auch suche. Ich suche mir ja Sportler aus, von denen ich weiß, dass sie eine gewisse Vertrauensquote nach außen transportieren. Und damit würde ich das auch von meiner Seite auch schließen.
Prima.
Mit Käsekuchenrunden, ja. Und mehr Professionalität auf Augenhöhe.
Jeden Monat gibt es eine.
Jo.
Ja. Ja, von meiner Seite, ich sehe zwei Ebenen. Auf der einen ein bisschen so in die Richtung von Sabine. Ich habe keinen Bock. auf Klinkenputzen. Ich habe auch keinen Bock auf großartige Telefonate. Für mich wäre es toll, ein Algorithmus, der das Matching organisiert, wo dann noch eine zusätzliche Vermarktung möglich ist. Das, was du angesprochen hast, wo die Agenturleistungen eigentlich liegen müssten, sehe ich vor allen Dingen, oder wo ein Feld ist, was noch ziemlich unbeackert ist, ist die klassische PR eigentlich, ja, wo Blogger eine riesen Rolle spielen können. Es gibt ganz wenige in Deutschland, die das begriffen haben, also die Multiplikatorwirkung. Zum Beispiel die Pia Westerkamp, die, als sie noch beim Pearson Verlag war, hat das sehr, sehr gut gemacht, beispielsweise bei der Fotokina, ja, so eine Blogger-Tour organisiert. Es waren 60, 70 Fotoblogger da, die dann von Pearson Verlag durch die Halle geführt wurde mit einer Reichweite, wenn man so will, die dann danach erzielt wurde in den Blogpostings, in den Instagram-Geschichten und, die du mit der klassischen Medien nie erreichst, nie mehr erreichen kannst. Ne? Oder der australische Tourismusverband, die quasi ein Live-Hangout gemacht haben mit dem australischen Tourismusminister, wo dann 8 internationale Reiseblogger dabei waren, auch mit einer gigantischen Wirkung, also eine kleine Stellschraube nur bewegt, mit einer riesen Wirkung. Und ich glaube, das haben doch mal viele deutsche Firmen dieses Feld überhaupt noch nicht begriffen, ja? Diese Multiplikator oder diese Netzwerkwirkung. Ja? Insofern, ja, bedanke ich mich, also auch für die, die dann außen zugeschaltet waren. Seid vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber ihr hättet mehr über den Chat posten müssen. Der Christian hat das sehr fleißig gemacht, aber vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank an die Runde. Vielen Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Netz. Man sieht und hört und streamt sich das nächste Mal, also spätestens am 14. März. Ich muss ein bisschen vorgehen. Am 14. März, da gibt es wieder eine Käsekuchenrunde, dann auf der CeBIT in Halle 5 von 16 bis 17 Uhr. Und da beschäftigen wir uns mit disruptiven Innovationen und Innovatoren oder jenen, die das behaupten, disruptiv zu sein und es gar nicht sind. Das wird eine Runde sein, die von 16 bis 17 Uhr im Campus Mittelstand in Halle 5 am 14. März stattfinden wird. Aber ich mache davor bestimmt noch ein Livestreaming der anderen Art, einer anderen Runde oder ein anderes Thema. Aber es hat mir Spaß gemacht, war eine tolle, eine sehr, sehr auf fachlich hohem Niveau gestaltete Runde. Und ja, das war's. Dann hören wir jetzt auf und wünschen euch eigentlich noch ein schönes Wochenende und feiert schön.
Allah.
Ja, ich komme aus Bonn, da ist Allah.
Okay.
Okay. Tschüss. Tschüss.